Ja, wenn man so einen Lebenslauf hinter sich hat wie ich, bist du natürlich für jeden Feuilletonisten gebrandmarkt. Zwei Narben auf der Stirn, auf einem steht Karneval, auf der anderen 7 Tage, 7 Köpfe. Nur.
Aber auch ein VWL-Studium.
Beides. Sowohl Karneval als auch 7 Tage, 7 Köpfe. Heißt in erster Linie eins. Er hat Timing mit Löffeln gefressen.
Be Good. Golf and Talk, der Podcast.
Verdammter Mist. Warum spiele ich die alle so tief?
Kommen Sie mit zum Abschlag. An T1 steht Manuel Unger, Journalist und Golfenthusiast.
Der ist es.
Wahnsinn.
Ja, der ist es.
Er hat es mal wieder geschafft, Leidenschaft und Beruf zu verbinden.
Ich möchte einfach, dass die Leute hinterher sagen, Mann, teurer Abend gewesen. Habe ich Spaß gehabt.
In diesem Podcast spielt er Golf mit Menschen, die was zu sagen haben.
Ich möchte einen Wirtschaftsminister sehen, der den Leuten sagt, wisst ihr was, das ist eine ziemlich sichere Angelegenheit da in diesem Theater sehen. Du, ja, war so klasse, tut euch mal einen Gefallen, geht mal raus, amüsiert euch. Das möchte ich gerne haben.
Auf der Runde sprechen sie über Erfolg, Niederlagen und wie diese Persönlichkeiten ihre Ziele erreichen oder auch den nächsten Putt versenken. Viel Spaß mit Be Good Golf and Talk, der Podcast.
Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe dieses Podcasts. Zu Beginn möchte ich mich bei der Firma Tentacle Sync für die Unterstützung bedanken. Ihr neuestes Produkt heißt Track E und erleichtert mir das Leben bei jeder Podcast-Folge. Der Track E ist ein Aufnahmegerät, das so klein ist, dass es bequem in die Hosentasche passt und beim Golfspielen überhaupt nicht stört und trotz alledem perfekt die Gespräche auf dem Platz aufzeichnet. Dank der Floating Point Technologie wird alles automatisch ausgesteuert und die Geräte sind untereinander synchronisiert, sodass ich mich auf die nächste Frage und den nächsten Schlag konzentrieren kann. Heute bin ich mit Bernd Stelter verabredet. Wer bislang dachte, der Mann hat nur 3 Haare auf der Brust und ist ein Witzeerzähler im rheinischen Karneval, der unterschätzt den 59-Jährigen. Gerade schreibt er an seinem 7. Buch, ein weiterer Krimi. Niederländisch kann er auch, ist Fernsehmoderator, Weinliebhaber und aktuell erhebt er seine Stimme, um auf die existenzbedrohliche Lage der freien Theater und der Kulturszene durch Corona aufmerksam zu machen. Vor 32 Jahren hat er seine Frau kennengelernt. Sie haben 2 erwachsene Kinder und Bernd Stelter spielt Golf. Am liebsten mehrmals die Woche. Und auch das durchaus stürmische Herbstwetter und Temperaturen im gerade mal 2-stelligen Bereich schrecken ihn nicht ab, sich mit mir auf eine 18-Loch-Runde zu begeben. Ich treffe Bernd Stelter an einem Montagvormittag an T1 auf seinem Heimatplatz der Golfanlage Römerhof im Vorgebirge zwischen Bonn und Köln. Viel Spaß bei den ersten 9 Löchern.
Be Good, Golf and Talk, der Podcast, die Front 9.
Also ich freue mich sehr wirklich, dass wir uns heute hier treffen an einem Montag, was natürlich perfekt zum aktuellen Programm passt.
Einzige Problem ist halt, montags hat die Gastronomie im Römerhof zu. Die lohnt sich eigentlich, aber zum aktuellen Programm passt das absolut. Und gerade weil du ja Radiomoderator bist. Es geht eben darum, wenn man montags morgens in ein Auto steigt und macht das Radio an, dann hört man garantiert nach spätestens 3 Liedern, ja Freunde, Montag, das ist nicht unser Tag, aber nur noch 5 Tage und wir haben Wochenende. Und dann denke ich immer, meine Güte, du hast es echt nicht kapiert. Wir müssen jeden Tag genießen und das geht auf dem Golfplatz wunderbar.
Und deshalb treffen wir uns montags morgens am Golfclub Römerhof an T1. Ja. Ein paar...
Paar 4 mit 394 Meter. Der Römerhof ist lang. Wir haben fast 6200 Meter.
Ja. Das ist also... Vor allem haben wir Gegenwind auch noch, ne, gefühlt, ja, oder?
Und ein bisschen flach. Ja. Aber Wind hat man hier immer. Was hast du für ein Handicap?
Ah, das ist gerade auf 5. Also von daher... Darfst du anfangen. Nein, immer. Der Gast hat immer bitte die Ehre. Außerdem hast du hier Heimrecht. Also bitte. Nein, ich schlag gerne.
Ich bin gespannt, ob ich noch ein Turnier machen soll, weil im Moment habe ich 19,9.
Oh, okay. Also das kann ich verstehen. Bei mir war es auch ein bisschen doof, dass es auf einmal auf 5,0 jetzt halt noch ging. Aber alles gut. Handicap spielt nur bedingt eine Rolle. So, und Linkshänder, das ist ja schon mal eine ganz neue Erkenntnis. Da muss ich mich ja hier hinstellen. Phil Mickelson.
Der übrigens kein Linkshänder ist, das weißt du, ja?
Das habe ich gehört, dass er wirklich nur mit rechts...
Er ist Rechtshänder, schlägt nur deswegen mit links, weil er seinem Vater gegenüberstand, als er ihm es erklärt hat.
Ich guck's mir jetzt an.
Ich hatte keinen Vater, der es mir erklärt. Das ist viel schlimmer.
Ich auch nicht. Wunderschön.
Oh, für den ersten.
Aber ganz tolle Flugkurve.
Den ersten ist der.
Sehr gut.
Im Feld.
Oh, hier sind aber schon viele weiße Pfähle auch links, ne?
Das ja, ganz gefährlich. Die 1 und die 3.
Ja. Okay. Macht man es einem nicht gerade leicht an T1 mit einem Kaltstart.
Ja, ja.
Und wir haben auch heute nur 12 Grad, von daher...
Ist Kaltstart der richtige Ausdruck.
Ah, aber wirklich. Na gut, wir wollen ja nur einen schönen Tag haben.
Ja, der ist noch perfekt.
Ah, ein bisschen rechts, aber auch im Spiel.
Ja gut, bei Handicap 5 muss man natürlich auch andere Sachen spielen. Ne? Da,
also wie gesagt, habe ich jetzt schon direkt gerade gesagt, spiele ich mal locker als Paar 5 heute. Ne?
Oder also ich denke, ich rechne halt immer, also dieses 20 ist mir schon so ein bisschen wichtig, weil klingt auch besser, aber vom Prinzip her ist so ein Handicap 20, heißt man haut den Leuten den Platz nicht kaputt. Und damit bin ich eigentlich einverstanden und so ein Ehrgeiz in andere Dimensionen habe ich nicht. Ein Ehrgeiz in Richtung Bogey-Golf, ja.
Aber
andererseits, dass man ab und zu mal zwei vorhat, ist schon schön.
Definitiv, also das habe ich leider nicht mehr. Aber ist denn Golf für dich dann wirklich Freizeitbeschäftigung, Hobby oder wirklich siehst du es als Sport?
Kommt drauf an, was sieht man als Sport. Ich werde im nächsten Jahr 60.
Am 19. April.
Richtig. Und ich denke halt, was das Ziel jetzt sein muss, in diesem Altersabschnitt, den ich großartig finde, ich fühle mich sehr wohl dabei, ist, beweglich zu bleiben und das körperlich und geistig. Mhm. Und ich glaube, dass Golf da eine wunderbare Möglichkeit bietet. Weil Leute sagen zwar immer, du gehst ja nur spazieren, aber ich habe meinen Tracker eben angemacht. Das heißt, ich bin am Ende der 18 Löcher, wenn das Wetter uns lässt, habe ich da 12 Kilometer auf der Uhr. So, wer geht denn schon 12 Kilometer spazieren? Das sind nicht so viele. Mhm. Und ich mache das 2-3 Mal die Woche.
Okay.
Und der andere Punkt heißt halt, geistig beweglich werden. Man ist ständig dabei. Ich auf den Ball zugehe, überlege ich schon, was kannst du machen, damit das einigermaßen funktioniert. Wie kriegst du den Ball da in Richtung Fahne? Und das Schöne ist, ich glaube, Churchill hat mal gesagt, Golf ist eine Sportart, wo man einen kleinen weißen Ball in ein viel zu kleines, weit entferntes Loch buxieren muss. Und das mittels eines Instrumentariums, das zu diesem Zwecke völlig ungeeignet ist. Ich finde, da hatte er recht.
Absolut, so ist es.
Das muss man halt immer
berücksichtigen.
Immer berücksichtigen.
Ja.
Und jetzt haben wir hier knapp 200 Meter.
Ja.
Und ich habe halt so eine schöne Möglichkeit, die Fahne steht ganz hinten, also werden es gute 200 Meter sein. Und ich habe halt zwei Schläger, die funktionieren bei mir. Einige sind kaputt, die
werden auch zurückgeschickt irgendwann. Ne? Ja.
Aber ich habe zwei Schläger, die funktionieren. Das ist das 9er und das 8er Eisen. Das heißt, das sind Schläger, mit denen ich ziemlich sicher bin. Diese Kategorie um 100 Meter, die kann ich ganz gut. Und deswegen probiere ich immer, die da hinzulegen.
Sehr gut, okay. Ja, das macht Sinn. Wunderbar.
Ja, dürfte ein bisschen zu kurz sein. Aber
vielleicht springt er noch ein bisschen. Der macht noch Strecke, das ist ja wirklich... Sieht man ja schon, das Fairway läuft hier noch, also trotz jetzt Regen.
Ach, das sah vor ein paar Wochen noch anders aus. Da habe ich Abschläge gemacht mit Längen, die kannte ich so nicht.
Die liegen.
Aber ich mag diesen Platz. Er war ja zuletzt sehr trocken, aber wenn man sich hier mal umschaut, was da rundherum ist, ist ja nicht angepflanzt, sondern das ist einfach ein Wald. Das ist der Cotton Forest und da liegt dieser Platz halt wirklich wunderschön. Und er wird jetzt in den nächsten Monaten immer schöner, weil die Herbstfärbung ist hier. Das ist Indian Summer pur.
Muss man nicht irgendwo hinfliegen. Ja? Das hat wirklich viel Schönes.
Man sieht natürlich an den Fairways, die sind jetzt sehr mitgenommen durch das Wetter, aber die werden auch bald wieder sehr schön sein.
Ich gehe mal hier rüber, aber für mich wird es auch ein sehr weiter Weg.
Ja, 400 Meter par 4 ist ja auch nicht wenig.
Nee, genau. Das wäre auch im Sommer heftig. Gut, also sind noch so 185 Meter mit Gegenwind. Ball liegt aber auf dem Fairway. Gucken wir mal, ob wir den Richtung Grün transportiert bekommen. Oh, er macht auch Strecke.
Ja.
Eieiei. Ei, ei.
Er denkt sich auch viel zu wenig Badeurlaub, lass uns mal in den Sand gehen.
Das stimmt. Ja, aber es ist wirklich für dich dann ein klassischer Montagmorgen. Beginnt der durchaus auf dem Golfplatz?
Ehrlich, also, ehrlich.
Ja?
Nee, Montag ist, ich spiele ja sehr oft, am Samstag, Sonntag stehe ich auf Bühnen. Und dann reise ich mir normalerweise von irgendwo aus wieder nach Hause.
Okay.
Das ist so der normale Montag.
Und
das fällt natürlich unter Corona jetzt mal aus.
Genau, du hast am Freitagabend eine deiner wenigen Auftritte haben dürfen in Carmen.
Ja.
Einer von 14, wenn ich richtig informiert bin. Und geplant waren 200.
Kassenhaus, also 700 Leute rein, ja. Zugelassen waren 200. Das ist natürlich eine Katastrophe. Mhm. Und es ging nur, weil es natürlich die Stadt Carmen, die das gemacht hat. Ein privater Veranstalter hätte diese Veranstaltung nicht machen können, weil wir alle miese gemacht hätten. Wir reden gleich darüber, was das für die deutsche Kultur bedeutet. Ich bin extrem pessimistisch.
Ja, auch der.
Ja, ist zwar falsch, aber das Ergebnis könnte ziemlich gut sein.
Das würde ich auch sagen. Ah, fast der Grüntreffer.
Den nehmen wir so.
Ja, absolut, hervorragend.
Das heißt also, die ganzen städtischen Theater, die funktionieren noch. Die Leute, die an der städtischen Theater als Schauspieler angestellt sind, die haben Glück. Die haben vielleicht Kurzarbeit oder so. Mhm. Aber die Leute, die bei freien Theatern arbeiten oder die freie Theater leiten, nennen wir mal in Köln das Senftöpfchen, in Düsseldorf die Komödie oder das Komödchen oder die Komödie am Schadowplatz, in Berlin Schillertheater oder die Wühlmäuse. In Hamburg das Schmitz-Tivoli, in München Lach und Schieß und Lustspielhaus. Die sind im nächsten Mai alle pleite, alle. Und da wird es kaum Ausnahmen geben. Weil das, was wir da jetzt im Moment machen, kann sich niemand leisten. Das Problem ist, wenn nur noch städtische, nennen wir es staatliche, nennen wir es
subventionierte
Kultur überbleibt, was heißt das für die Kultur in Deutschland?
Auf jeden Fall eine Armut, ja.
Eine Armutsgeschichte. Und das ist, Kabarett ist frei. Ich meine, im Moment haben wir keine Regierung, die uns sagt, das darf das und das darfst du nicht sagen. Aber das kann ja jederzeit kommen. Gucken wir doch mal kurz in die USA. Ja?
Ja.
Das kann jederzeit kommen. Und dann keine freie Theaterszene zu haben. Und das muss ich ehrlich sagen, das befürchte ich im Moment gerade sehr stark. Und bei dem Gedanken wird mir schon sehr mulmig. Mhm.
Weil du natürlich aber auch davon abhängig bist, dass du ja auch in freien Theatern spielen kannst. Du kannst natürlich auch in Stadthallen spielen.
Ja.
Klar, Karneval aber ist natürlich auch noch ein Riesenthema.
Ich habe einen großen Vorteil gegenüber den meisten anderen. Ich mache das seit 32 Jahren.
Ja.
Also, wenn ich das immer so erzähle, sage ich immer, Freunde, denkt dran, ich rede nicht über mich. Mhm. Ja, ich bin am Ende der Corona-Krise weniger wohlhabend, aber ich bin nicht pleite.
Ich tipp mal eben. Ja. Gucken, ob Montagmittag das Gefühl da ist.
Lauf noch ein Stück.
Ja, macht er.
Aber würde ich sagen, damit kann man jetzt mal.
Das ist leider wirklich die Art und Weise, wie ich meinen Score irgendwie oft dann mir zusammenfummel. Immer ein, zwei Schläge, die nur so semi sind und dann.
Ja, aber so 400 Meter par 4 ist natürlich auch einfach.
Nein, keine Frage. Ist auch nicht meine Länge.
Amtlich,
ne? Ist auch nicht meine Länge. So, aber auch hier Patten zum Paar oder reinchippen, ne? Wie auch immer.
Ich möchte hier wieder so ein Chippen mit einem Eisen machen. Ja.
Geht aber auch.
Der sollte natürlich nicht auf die Seite kommen. Ist er aber.
Ist er. Aber bist du wirklich jemand, der dann auch bei Wind und Wetter spielt oder nur mir zuliebe heute?
Nee, nur dir zuliebe.
Das freut mich umso mehr.
Komischerweise kriege ich es meist mittwochs nicht hin, wenn wir Herrengolf haben. Mhm. Aber Donnerstags klappt fast immer. Und da ist Seniorengolf und ich bin ja jetzt 59, ich darf ja jetzt. Die Senioren sind übrigens auch unglaublich entspannt.
Ich sehe das alles sehr locker. Leichte Ironie in der Stimme?
Ja, sie sehen das sehr locker. Nee, die sehen das wirklich sehr locker. Bei uns kann man Seniorengolf von Gelb oder von Blau spielen. Mhm. Vorgabewirksam oder nicht vorgabewirksam, 9 Löcher oder 18 Löcher. Dass sie nicht noch das Wetter zur Wahl machen, ist alles. Und die machen das sehr locker. Und wenn das Wetter schlecht ist, spiele ich auch mal 9. Das mache ich.
Ist doch super. Ja,
gerade.
Aber guter Putt. Fahne lassen wir drin oder bist du jemand, der gerne ohne spielt?
Die müssen wir drin lassen hier.
Ja. Das Schöne ist, hier wurde irgendwie gesandet, von daher sehe ich sogar eigentlich so eine Puttlinie von jemand, der vor mir hier lang gespielt hat.
Ja.
Das könnte helfen, mal gucken.
Aber der Sand bremst auch natürlich.
Ja, genau, also die Geschwindigkeit ist alles. Boah, das war genug Geschwindigkeit, aber falsche Linie.
Ja, also
du bist ja Linkshänder, ja, natürlich.
Die alte Römerhofregel lautet ja immer Mittelloch.
Ah. Ja, so wie, danke. So wie der. Gut, das Schöne ist ja, dass es bei diesem Podcast nicht um den Score geht. Deshalb.
Aber der ist doch drin.
Der ist zumindest noch drin, jawohl. Ein schönes Auftaktloch. Wunderbar.
Ja, das zweite ist schon richtig schön.
Ah,
das zweite ist.
Ja?
Ich finde sowieso, man hat dieser Platz, wie gesagt, er ist flach, aber man hat immer wieder neue Blicke, neue Ausblicke und so. Mhm. Und wenn man da so rüberschaut, ist doch.
Wunderschön.
Ja, aber es ist halt eine gewisse Weite. Es kommt den Leuten, die ab und zu mal nach links und rechts streuen, ein bisschen entgegen.
Man hat ein bisschen Platz, das ist gut. Ja.
Jetzt kommt ein sehr schönes Loch. Das ist die 2. Gilt als extrem einfach, weil ja paar drei Löcher immer als extrem einfach gelten.
Ja.
Also ich finde, das ist nicht.
Ich sehe schon von Weitem die Tafel und da kann ich viel Wasser erkennen,
ja, wenn das viel Wasser drin ist.
Ja.
Man kann natürlich jetzt den einfachen Weg nehmen und das links daneben spielen.
Ja.
Aber wir sind ja kerlich, hau doch drauf.
Deshalb, wie groß ist dein Ehrgeiz denn, was Golf angeht?
Ach, es hält sich in Grenzen. Ich möchte halt wirklich schön spielen. Also ich war auf 22 zurückgefahren, weil das hat mich gestört. Das war mir zu viel.
Mhm.
Aber da hatte ich Meniskus und dann durfte ich nicht spielen.
Ja.
Aber jetzt, dass ich jetzt wieder auf 19,8 war, das hat mich schon gefreut. Und wie gesagt, so Bogey-Golf, so 17, 16,
ja,
fände ich vielleicht schön. Aber das bringt mich auch nicht um, wenn nicht.
Nein, ich finde, es geht ja wirklich einfach, dass man den Ball einfach ab und zu mal gut trifft. Ne? Das ist ja schon schön. Das klingt jetzt bei meinem Handicap vielleicht jetzt so, dass ich das immer machen würde, aber du hast ja meinen zweiten Schlag gesehen. Das ist leider auch nicht so. Also deshalb. Ja,
das ist, als ich zum ersten Mal Golfschläger in der Hand hatte und habe von 20 Schlägen einmal den Ball so getroffen, als wenn er, wie ich ihn haben wollte, richtig, ging hoch und weit und ich dachte, Mensch, Tiger Woods und du, ihr könnt das. Ja, und dann hängt man an der Nadel.
Genau so ist es. Der Suchtfaktor ist wirklich bei kaum einer Sportart so groß wie beim Golf. Würdest du das unterstreichen?
Ja, wir hatten im Fersemeer in Holland ein schönes kleines Segelbötchen liegen mit einem Freund, einem Ehepaar und wir. Mhm. Und als ich angefangen habe, Golf zu spielen, habe ich gesagt, okay, wir müssen dieses Segelboot wegkriegen. Weil es sind beides Fulltime-Jobs. Also segeln muss man auch. Wenn man segelt, dann muss man segeln. Und Golf auch. Und deswegen habe ich gesagt, nee, das geht nicht. Also ja. Segelboot weg.
Das heißt, in Holland wird jetzt auch Golf gespielt dann, ja?
Ja, und zwar hoch gerne. Können wir mal irgendwann einen schicken Podcast machen? Ja,
gerne.
Weil die Plätze Huse Golf in Huse oder Golf aus Geolingenhout in Bräunisse.
Ja.
Und ganz wunderbar, irgendwas mit Kap, ich weiß auch nicht mehr genau.
Okay.
Der ist in selbst Flandern, also unterhalb der Schelde.
Mhm.
Ganz, ganz großartige Plätze.
Mhm. Aber ich höre es an deiner Aussprache, du sprichst wirklich richtig Niederländisch,
ja,
ne?
Ja, ja. Also richtig ist gut, aber ich spreche Niederländisch, ja.
Sehr gut.
Einfach, weil ich jeden Niederländer verstehen kann, der sagt, diese Deutscher sind ein arrogantes Pack, wir sprechen alle Deutsch und die sprechen nicht Niederländisch. Und das hat mich gestört, also.
Ja, kann ich verstehen. Mhm.
Na, Digga. Naja, ich habe ja gesagt, man kann auch links daneben spielen.
Wir sind ja Kerle, ne? Deshalb, ich
hab's
noch im Ohr.
Aber das Ergebnis ist wieder schön.
Aber es sind 167 Meter und Gegenwind, deshalb, ich muss dann auch noch ein bisschen aufrüsten, was die Schlägerwahl angeht.
Normalerweise ist das für mich weniger, aber ich spiele das hier immer mit einem Driver.
Ja.
Weil ich komme nicht weiter.
Ja.
Da oben, oberhalb der Hecke, ist der Gegenwind immer stärker, als man glaubt.
Ja.
Im Normalfall liege ich dann immer schön brav.
Ich werde mal mich bemühen, das fängt schon mal gut an, ne? Den Ball auch eher ein bisschen flacher, aber dafür nach vorne zu bringen.
Ja, der sieht doch schon ziemlich gut aus.
Aber der wird auch nicht so richtig lang sein, glaube ich. Aber er erreicht zumindest das Grün.
Schön, liegt gut.
Er ist puttbar, ja.
Es hat natürlich, da hinten geht es mal so ein bisschen hoch, was bei uns ja selten ist.
Auf dem Grün, also hat er Stufe.
Meist nicht so sehr onduliert.
Ja.
Ja, in Holland, wir wohnen in Seeroskerke bei Middelburg und da habe ich 7 Golfplätze im Umkreis von einer guten halben Stunde. Und das Schöne ist, die haben immer so Green Fee 70 Euro inklusive 3-Gänge-Menü 80 Euro.
Okay.
Also auf gut Deutsch, das ist dann immer fast umsonst.
Ja.
Da ist man gezwungen, das 3-Gänge-Menü zu nehmen.
Dass man leider noch essen muss, ja.
Ja, und dann fragen die noch, willst du das nach 9 Löchern oder nach 18? So, also das heißt, du machst erstmal, spielst 9 Löcher, dann gehst du erstmal Ruhe essen, trinkst 3 Bier
Wahnsinn.
Und spielst dann sehr entspannt weiter.
Ja, das klingt nach Urlaub, ja. Herrlich.
Aber das ist ja nun in jeder Beziehung so. Die Holländer sind, oder die Seeländer, sind einfach entspannter als wir. Ob das jetzt Corona ist, ob das Golf ist, ob das Kinder sind, das merkt man eigentlich immer wieder.
Mhm. Und es stimmt, du hast da nach wie vor seit wie vielen Jahren, 30 Jahren, einen Wohnwagen?
Nein, nein. Nicht mehr. Ich hatte 20 Jahre einen Wohnwagen. Dann waren die Kinder so weit, dass sie gesagt haben, also jetzt machen wir was anderes, als mit den alten Eltern in den Urlaub zu fahren. Und jetzt haben wir ein sogenanntes Chalet. Ha. Chalet, das ist so eine Art, ja früher hieß es Star-Caravan oder Mobile Home. Mhm. Das heißt, es wird mit Rädern geliefert.
Aber du parkst
und dann werden die Räder sofort abgeschraubt. Nur dadurch, dass es mit Rädern geliefert worden ist, ist es also eine Mobilie und keine Immobilie. Das heißt, es fällt auch keine Immobiliensteuer an. Da sind die Holländer sehr, sehr pfiffig in der Beziehung. Cool.
Aber das heißt, du bewegst es natürlich wirklich da nicht weg.
Also nein, die, der steht da und wirklich, ist, ja. Das ist ein Winkelbungalow, den kann man gar nicht wegbewegen.
Ah, okay.
Mhm. Also 60 Quadratmeter und, ja. Und ich muss ehrlich sagen, da kann ich wochenlang leben. Mhm. Mehr Platz brauche ich nicht.
Toll.
So.
Sehr gut. Ja, schöne Stufe.
Ja, das ist jetzt genau die Frage.
Ja.
Chippt man den schön und dann geht er irgendwo hin. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich beim Chippen den da hinten in die Ecke haue, ist auch groß. Ja. Oder macht man das so?
Sehr gut.
Ja, ein bisschen zu kurz, ne?
Nee, also der ist wirklich à la Bonheur, hervorragend. Weil die Gefahr ist natürlich, wenn man da zu kurz bleibt, dann geht er genau in die Welle und dann macht er gar keinen Meter. Ne?
Also deshalb, und die Gefahr ist natürlich auch, es ist so kurz jetzt, weil viel Gras ist da nicht mehr.
Ja. So, ich darf zumindest putten.
Weil ich über kann die markieren Welle, gerade.
Aber das sind auch noch 15 Meter. Also da geht es hier mal stramm bergauf.
Soll ich markieren?
Ja, nein, alles gut. Heute, wie gesagt, zum Glück spielen wir ja kein Turnier.
Nee.
Beinahe getroffen. Ja, der war
jetzt. Am Montag auch keine Mitspieler finden, glaube ich.
Ja, aber das ist ja irre. Ja, Wahnsinn. Schön, also dadurch, dass gesandet ist, sieht man richtig, wie schlecht die Spur war. Ja, die Linie.
Ja. Wisst ihr? Und jetzt, wo ich gedacht habe, kippt er leicht runter.
Aber ich kann mich noch erinnern, an Loch 1 ist noch nicht so lange her, sagtest du, immer Mitte Loch, gar kein Break anvisieren.
Und wie wir sehen, das wäre auch die bessere Lösung.
Gut, ich versuch's mal direkt auf die Fahne. Ja. Da geht er noch über die Kante rein. Gut.
So, im Gottenforst gibt es einen schönen Wanderweg, den habe ich gestern gehabt.
Ja.
In so 8 Kilometer, da gehe ich da vorne an den Zaun links.
Ah, okay.
Und dann gehe ich immer hier vorbei und sehe die Jungs hier Golf spielen und denke mir, ach, das hätte man auch machen können.
Ja, genau. Teilst du denn mit deiner Frau die Leidenschaft für Golf oder ist das für dich dein
Privat-Hobby? Ja, wir teilen das, aber nicht im gleichen Maße.
Okay.
Also ich spiele gerne mal mit,
ja.
Aber so was ich da so mache, 2-3 Mal die Woche jetzt in Corona-Zeiten, das eher nicht. Aber einmal die Woche macht sie mit.
Ja. Und zumindest hat sie dann ja auch Verständnis dafür, dass du spielst. Das ist ja schon mal viel wert, weil es ist natürlich zeitaufwendig, das ist klar. Weil,
normalerweise bin ich ja... Ich hätte in diesem Jahr so, weiß nicht, 104, 110 Auftritte oder was gehabt, also nur Konzerte.
Ja.
Und dann ist man immer unterwegs. Das heißt, ich fahre dann immer so 4-5 Tage. Mhm. Dann komme ich sonntags mittags oder montags morgen mittags komme ich wieder. Da freue ich mich wie verrückt, meine Frau zu sehen. Und die freut sich wie verrückt, mich zu sehen. Und wenn wir uns auf die Nerven gehen, fahre ich wieder los. Das fällt unter Corona mal alles weg.
Deshalb bist du froh, dass du auch ein Hobby hast, was du ohne deine Frau machen kannst. Ja,
das sind wir beide froh. Ja. Das sind wir beide froh. Ja. Das ist das auch nicht. Das ist sehr ernst gemeint und das ist eine sehr gute Idee. Mhm. Man muss auch mal raus können.
Mhm. Absolut.
Und auch sehr richtig, dass sie dann sagt, nee, ich komme nicht mit. Finde ich alles sehr gut.
Ja.
Und wenn diese Corona-Zeit irgendwo da auch eine Prüfung ist für eine lange Ehe, muss ich sagen, haben wir gut hingekriegt. Mit ab und zu mal rausspielen, das schadet nicht.
Sehr gut. Wenn du auf Tournee gehst oder wenn du deinen Auftritt hast, nimmst du dann auch noch Golfschläger mit für den Vormittag?
Immer.
Ja,
ah, immer. Toll. Dann funktioniert das so. Ich frage abends im Hotel, wann gibt es Frühstück? Bitte nur die zweite Zahl. Weil die sagen immer von 6 bis 10. 6 ist ja wurscht. Bis 10 heißt es. Ne? Also nur die zweite Zahl. Und dann gehe ich meist so 8:30, 9 Uhr frühstücken. Dann sind die Kollegen dabei. da warst du dritt unterwegs, zum Merchandiser und technischer Leiter und so. Und dann frühstücken wir da, dann fahren die los und bauen auf und der Chef fährt am Golfplatz. Und ich spiele dann meist 9 Löcher, weil wenn man 18 Löcher spielt und man muss abends 110% geben, kann ja mal passieren, dass die Leute nicht so wollen, wie man will. Und wenn du 110% geben willst, das geht nicht mehr, wenn du vorher 18 Löcher hattest. Oder bei mir nicht.
Mental und körperlich.
Ja, bist du auch ein bisschen kaputt.
Ja. Ja, klar. So, wir sind an Loch Nummer 3.
Ja, das ist eine lustige Geschichte.
Ja.
Wir haben da hinten eine rot-weiße
Markierung
angegeben. Die ist auch ganz sinnvoll. Man kann ein bisschen links davon halten, es geht auch nur rechts dieser Busch. Ja. Der hat eine ungeheure Anziehungskraft. Da liegen tausende von Bälle von mir drin.
Dann werden wir mal gucken, dass wir mit dem Busch nichts zu tun haben. Deshalb jetzt links.
Na. Ja, müsste aber davor liegen bleiben, glaube ich.
Gut. Ja, es ist natürlich auch genau hier taktisch klug angepflanzt, den Busch nach rechts, weil genau wie bei vielen anderen Rechtshändern ist natürlich auch da der Slice bei mir dann eher der Fehlschlag.
Aber es gibt auch ein paar Bahnen, wo du hier als Linkshänder wirklich aufgeschmissen bist.
Okay.
Mhm. Wenn du gleich zu 10 kommst, wirst du es sehen.
Und vor allem alles halt auch Längen, da muss man ja einen Driver nehmen. Also es ist jetzt nicht so, dass man hier irgendwie reinschubsen kann.
Nee. Ja, der ist prima.
Der fliegt ganz gut dahin.
Ja, der fliegt, der tickt auch in die richtige Richtung. Da ist da, wenn man ihn da hinschießt, der biegt er immer so leicht nach links, nach rechts ab beim Titschen.
So, dann erzähl mir doch mal von jetzt letzte Woche Freitag. Dann fährst du nach Carmen über die A1 und kommst nachmittags, frühen Abend dort an und machst einen Soundcheck.
Ich mache normalerweise um 17 Uhr ist mein Soundcheck. Ich hatte eine Stunde Karenz eingerechnet. Also ich gesagt, 16 Uhr musste da sein, anderthalb Stunden fahre ich nach Carmen und bin um 14.30 Uhr losgefahren. Und ich habe beim ersten WDR 2 eingeschaltet und mir war sofort klar, das gibt keinen. Also ich war da mit Mühe 17 Uhr da, weil die Zeiten, wo das wegen Corona bedingt weniger Verkehr hatten, die neigen sich dem Ende entgegen. Und da war richtig die Hölle los Freitag damit. Ja?
Wirst du da nervös?
Ja, schon. Aber gut, wenn der Kai ist seit 25 Jahren mein Techniker, wenn ich nicht da bin, mache ich den Soundtrack halt alleine. Ne? Aber es hat alles gut funktioniert und ich war dann pünktlich da. Und so, dann kommt man in den Saal, wo immer zwei Plätze mit rot-weißem Passierband abgeklebt sind. Und,
trotz allem, Auftritt war es denn jetzt in Corona-Zeiten?
Ja, ich glaube, es war richtig in Corona-Zeiten, so der 6. oder 7.
Dann ist es wirklich, also ich meine, kaum jemand hat so viel Bühnenerfahrung wie du, ist es trotz alledem, kann ich mir zumindest vorstellen, ein besonderes Gefühl, dann
völlig,
wieder in einen
Vortrag zu kommen. Das ist völlig anders. Ich habe auch schon mal vor Autos gespielt. Aber das geht nicht. Vor Autos spielen geht nicht.
Ich glaube, gerade jemand wie du, der wirklich von der Reaktion in den Gesichtern der Menschen ja wirklich.
Ja, aber auch die Leute leben aber auch davon, dass sie mir ins Gesicht sehen können. Und das geht nicht. Und ich habe das gemacht, weil abgesehen davon, man muss ja auch in 10, 15 Jahren muss man auch sagen können, meine Güte, das waren Zeiten, wir haben vor Autos gespielt. Und stell dir mal vor, hast du nicht vor ein Auto, das wäre schrecklich. So, hier müsste irgendwo ein bisschen was rumliegen.
Ja, ich glaube, der hatte noch ein bisschen Strecke gemacht, ne? Da kommt er hier vorne. Ja.
Na, den nehmen wir doch.
Ja.
So.
Genau.
Bisschen wenig Strecke gemacht, würde ich sagen.
Ja, und ich sehe es, gut, da sind halt ein paar Bäume, die kann man rumspielen, aber man muss hier schon treffen, ja?
Ja, wir haben gleich noch eine Bahn, die nächste.
Ja.
Da steht gleich ein Baum, der ist noch relativ klein. Wenn der mal größer wird, dann wird die Bahn unspielbar.
Okay. Gibt ja Motorsägen.
Guck mal, der weiße Pilz ist direkt daneben.
Ja.
Schwer versprungen.
Ja, etwas.
Ansonsten
läuft immer noch. Schlag nicht so zum falsch. Grün. Beschreib mal bitte das Gefühl, als du da im Auto saßt und jetzt wirklich zu diesem Auftritt gefahren bist, weil es ja nun mal einer von ganz wenigen jetzt nur ist.
Ja, man freut sich ungeheuer. Man freut sich wirklich, dass das geht. Ich hatte im März einen Auftritt, ich bin nicht hingefahren nach Mühlermann der Ruhr im Theatersaal und ich war schon in Mühlermann der Ruhr, als mein Techniker anrief und sagte, du kannst wieder umfahren. Sie hat es gerade abgesagt. Insofern, man ist einfach froh, wenn sie es nicht absagen. Und auf der Bühne ist die ganze Geschichte melancholischer als sonst. Ich gehe natürlich auf das Thema ein. Ich finde es auch völlig falsch. Da ist dann, manche können da ja so trotz allem volles Rohr und wie die Feuerwehr und so. Und ich gehe natürlich das Thema an und sage, in erster Linie freue ich mich mal total, dass die da sind. Und der Punkt zwei ist, sie dürfen hier im Raum ihre Maske abnehmen. Aber wenn sie sich wohler fühlen würden, wenn sie sie tragen, tun sie es. Mich stört es absolut nicht. Ne? Dann sieht man auch sofort, sie setzen fünfmal ihre Maske wieder auf. Die haben sich nur nicht getraut. So. Und dann erkläre ich den Leuten halt, dass in einem Theatersaal nach TÜV-Vorschriften der Luftaustausch viel besser sein muss als in jedem Bürogebäude oder als bei Ihnen zu Hause. Sonst würde der TÜV diesen Theatersaal gar nicht zulassen. Soweit ich weiß, hat in diesen ganzen Umfragen, was RKI gesagt hat.
Leider einmal nach links, aber ich höre dir gerne weiter zu.
Was das RKI gesagt hat, da ist im öffentlichen Personennahverkehr weniger passiert, als sie gedacht hatten. Und viel halt zu Hause und so bei Familienfeiern. Aber dass sich jemand im Theater infiziert, das habe ich noch nie gehört. Und deswegen, das sage ich den Leuten immer. Ich sage, fühlt euch mal hier ziemlich sicher. Ihr habt den Abstand, wir halten die Regeln penibel ein. Wenn ihr wollt, lasst die Maske auf. Denkt dran, wenn ihr rausgeht, haltet den Abstand ein. Aber was ich mir wirklich wünschen würde, der englische Schatzmeister, der hat gesagt seinen Leuten, eat out helps out. Ja. Er hat gesagt, auswärts essen hilft uns aus der Krise. Unsere Schatzmeister, Wirtschaftsminister, Finanzminister, was auch alles, Kanzlerin, sagen immer nur, bleibt zu Hause, fasst nichts an, haltet euch bloß zurück. Ich möchte einen Wirtschaftsminister sehen, der den Leuten sagt, wisst ihr was, das ist eine ziemlich sichere Angelegenheit da in diesen Theatersälen. Ihr wart so klasse, tut euch mal einen Gefallen, geht mal raus, amüsiert euch. Das möchte ich gerne haben. Wenn ich mir den Alten ja so angucke, wird das nie passieren.
Und hast du dann Spaß, wenn du auf der Bühne stehst?
Ja, ja? Wie Bolle. Ja.
Das freut mich. Ich hoffe, dass da ein bisschen Adrenalin und Entspannung heute am Montag dann noch mit dabei ist. Ich versuche mal meinen nächsten Schlag zu machen. Ist viel zu weit. Also wie lang sind denn die Bahnen hier? Das ist ja
das sind 155 Meter bis Anfang Grün jetzt hier.
Anstrengend.
Ja.
Und da links sind Ausfälle, ne?
Ja.
Aber vielleicht bleibt er kurz genug. Ja. Oh ja, doch. Okay.
Aber der liegt gut. Ach. Aber das ist die 1 und die 3 sind so lange Dinger.
Ja.
Und dann kommen nachher nochmal die 8 und die 9, die auch alle über 370 Meter sind. Mhm. Für ein paar 4 ist schon... Mhm. Also wenn man hier als Anfänger anfängt, dann kann man sich freuen, dass man mal ein bisschen links und rechts streuen darf.
Aber ein paar ist schwer, ja.
Hier mal in diesen, als Anfänger dann in dieser Paarzahl dieses Grün zu erreichen, das ist schon ziemlich schwierig.
Ja. Aber du hast hier auch begonnen, Golf zu spielen?
Ja, ich habe erstmal meine Platzreife... Ganz normal, wie sie das gehört, im Robinson Club gekauft.
Ja.
Wir waren da in Playa Granada und ich wollte da eigentlich segeln. Ich hatte so einen Segelschein gemacht, hatte ich ja erzählt.
Ja.
Und wollte da ein bisschen Katamaran segeln und sagte die Dame aus dem Reisebüro, also Bernd, das ist da so kalt auf dem Wasser und so, das würde ich jetzt echt nicht machen. Ich sage, was kann man denn sonst machen? Sagt sie, ja, Bogenschießen. Ich sage, wenn mir irgendwas am Arsch vorbeigeht, dann ist es Bogenschießen. Jetzt haben wir hier ein bisschen Rückenwind, oder was haben wir hier?
Es ist zumindest seitlicher, ja, leichter seitlicher Rückenwind, ja. Kannst du mit einkalkulieren.
Ja, das ist blöd, weil kommt ein Schläger ins Spiel von denen, wo ich vorher gesagt habe, die ist kaputt. Mein 6er Eisen ist kaputt.
Nein.
Das 7er Eisen spiele ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen kurz, aber ja, ich probiere das mal.
Heute ist ein neuer Tag, alles gut. Also, ha! Ja?
Ja, sei ein bisschen kurz.
Ah, okay, ah, das war jetzt die 7. Ich dachte, das wäre nämlich jetzt dann doch die 6 gewesen.
Nein,
das okay, ja.
Aber ist ungefähr das, was. Sagen wir mal so, für die 7 perfekt.
Ja.
Das hatte ich vor. Die 6 hätte ich höchstwahrscheinlich verrissen. Aus rein psychologischen Gründen. Der Schläger ist nicht so groß anders als die 7, aber. Ich spiele da die 5 und die 7.
Ja.
Und die 6 dazwischen. Der ist fast neu. Fabrik neu, wie ich da drin rum.
Also das finde ich ja wirklich das Spannende an diesem Sport, das Mentale, was einfach da mitspielt, dass man sich als erwachsener 59-Jähriger sagt, die 6 kann ich nicht, aber die 7 geht total super. Ja. Es ist wirklich verrückt.
Das kann nicht jeder, aber ich kriege das hin.
Und als du dann im Robinson Club die Golfschläger in die Hand gedrückt bekommen hast.
Ja, wir hatten eine František, ich weiß nicht, wie er mit Nachnamen hieß. war ein ehemaliger Eishockeyspieler. Er hatte Schläge. Ja. Ja, hat uns dann gezeigt, wie er diesen Ball mit dem Driver erstmal aus der Driving Range rausgekachelt hat. Und ich denke, dahinter ist eine Wohngegend. Ja, wir sehen ja nicht, wer es war. Und ja, da hat mich das schon relativ gepackt. Obwohl, das war natürlich noch so die Nummer, wo man 10 Schläge brauchte, um das Grün zu erreichen. Ja. Aber spannend war es. Ja.
Sehr schön.
Und dann sind wir direkt danach, als wir das hatten, übrigens alle 4, ja, also meine Frau, beide Kinder und ich haben alle 4 die Platzreife geschafft. Und er meinte, 2 hätten es sogar verdient. Und danach haben uns hier alle angemeldet. Und das Schöne am Römerhof ist, Kinder bis 27 Jahren gehen noch auf die Eltern.
Oh,
das ist sehr, sehr fair und sehr schön. Ja. Hat uns am Anfang sehr weitergeholfen. Jetzt sind sie 27, 26, jetzt müssen wir bald mal Ende.
Aber spielen trotzdem auch noch Golf? Oder haben
nicht so richtig.
Ja, nee, okay. Ja.
Aber die neue Freundin von dem Sohn, die sagt schon, das wäre toll. Denn der Bräutigam, der Mann von meiner Tochter sagt, Golf wäre super, ich kriege die noch.
Ah, sehr gut. Ja, außerdem, man muss da ja selbst drauf kommen. Ne? Das soll ja nicht der Vater sagen.
Nein, nein, darf auch nicht.
Also, grün ein bisschen links verfehlt. Lobwedge am Montagmittag. 30 Meter über den Bunker.
Ja.
Hat funktioniert.
Zu viel.
Ja.
Die Idee war gar nicht schlecht. Aber die Umsetzung.
Etwas drüber gechippt.
Also die Chips sind weiterhin mein ganz großes Problem noch.
Okay.
Da arbeite ich noch massiv dran.
Wie arbeitest du daran? Selber oder auch dann mit einem Pro?
Ich muss dringend den Pro haben, aber im Moment ist es halt so. Mein Kalender hat eine Halbwertszeit von 2 Tagen.
Okay.
Ich denke heute, ich habe morgen frei, dann ruft einer an und im Moment machst du, was du kriegen kannst.
Ja.
Und so, also so, dass ich sagen könnte, dienstags um 15 Uhr, das geht bei mir natürlich
okay.
nicht.
Schöner Putt, schade, aber gute nehmen. Linie. Putten funktioniert auf jeden Fall.
Den nehme ich. Ja, Putten funktioniert auf jeden Fall. Also ich habe hier einen sehr guten Pro, das ist der Martin Morig. Ausgebildet, bis er weiß, wohin er ist. Also Senior, sonst was, Monster Pro. Und das Schöne ist, er erzählt einem nicht 1000 Dinge. Mhm. Er sagt ja immer 2. Er sagt mir nur immer einen Punkt, wo ich einfach nicht mit ihm konform gehe. Weil ich muss die Augen auf den Ball lassen. Und er sagt, das braucht man nicht. Ich bin ziemlich sicher, die Lösung des Problems ist relativ einfach. Mhm. Wenn ich glaube, ich habe die Augen perfekt auf den Ball gelassen, dann können wir es mal filmen und werden sehen, ich habe es natürlich nicht drauf gelassen. Aber ich muss das Gefühl haben, als hätte ich die Augen auf dem Ball. Deswegen spiele ich meinen besonderen Ball, weil ich habe mein damaliges Bärenlogo, als ich dieses Haar auf der Brust, ich bin ein Bär hatte.
Ja.
Dieses Bärenlogo habe ich auf den Golfbällen. Und das Schöne ist, ich gucke den Ball an, wie ich das machen muss, und mein Ball guckt zurück. Und dadurch, dass der zurückguckt, ja, ist es viel, viel einfacher für mich, auf dem Ball zu bleiben. Und das,
sehr gut.
Seitdem ich das mache.
Darf ich mal sehen? Ja, genau.
Ja, der guckt einfach zurück.
Ach, großartig.
Ja,
ja, sehr gut.
Und seitdem klappen meine Abschläge deutlich besser. Heute habe ich noch keinen davon gezeigt, aber.
Jetzt aber.
So, wir sind jetzt bei Par 5, 475 Meter.
Mhm.
Diesmal haben wir da hinten auch rechts so einen Busch. Die linke Ausgrenze kommt hier selten ins Spiel. Mhm. Aufpassen muss man, der Ball fällt ziemlich nach links. Mhm. Und der Busch rechts hat eine Anziehungskraft. Aber dahinter der Baum, den man neben dem Busch sieht, siehst du den?
Ja.
Links davon. So, wenn der Baum die normale Größe kriegt, wenn der so groß wird wie der hier vorne, dann weiß ich nicht, wie man die Bahn spielen soll. Dann muss ich mal nachts mit einer Motorsäge hier über den Platz gehen. Verdammter Mist. Warum spiele ich die alle so tief? Ich kriege sie nicht hoch im Moment. Ist ja auch so ein Ding, das passiert dann wieder. Man spielt man sehr gut, am nächsten Mal geht man raus und spielt sie wieder und jagt wieder Regenwürmer.
Das ist auch ein Phänomen dieses Sports und ich kann dir auch da aus Erfahrung sagen, auch das hört nicht auf, egal welches Handicap du hast. Es gibt leider Tage, da geht nichts. Aber wir haben jetzt wirklich sogar eher Rückenwind, was ja eigentlich, hatte ich den Eindruck, wir gehen die ganze Zeit in eine ähnliche Richtung, aber es stimmt
natürlich nicht. Denke ich auch immer, aber scheinbar stimmt das nicht ganz. Ja. Aber trotz allem ist es ganz sinnvoll, den Ball ein bisschen rechts im Fairway, ein bisschen rechts im Fairway zu halten, weil nach links tickt er runter. Ja, der ist perfekt. Da muss er hin. Jetzt liegt er nach rechts. Also ist, die Bahn ist.
Ja, weil die nach links hängt, kann ich mir sehr gut vorstellen im Sommer, wenn es richtig heiß ist und trocken ist.
Er knallte runter in den Bunker.
Ja, alles ja. Da runter, ja.
Das ist jetzt für ein paar fünf nicht so fürchterlich lang, aber wenn man mal mit normalen, mit anderen Plätzen hier im Rheinland vergleicht, das sind schon amtliche Längen hier. Vor allen Dingen gleich kommt ein Paar 3 mit über 190 Metern.
Oh ja.
Da. Bin ich aus dem Spiel raus. Ja.
Okay.
Kann ich zusehen, dass ich das für schön ein bisschen da ordentlich in den Weg lege.
Was mich wirklich fasziniert, wenn ich dich auf der Bühne sehe, wirklich wie textsicher du bist. Also wie gut du dir Texte merken kannst, wirklich, wenn ich dich sehe und erlebe, nie eine Pointe verhaust, wirklich übst du zu Hause, also jetzt vor einem Auftritt wie am Freitag, wenn du jetzt gerade nicht so viel spielst, wirklich nochmal dein Programm vorher?
Nein. Als ich wieder angefangen habe, nach 3 Monaten oder 4 Monaten, habe ich nochmal alles durchgegangen, aber du weißt ja auch gar nicht, wo du hängen könntest. Insofern, das hat keinen Sinn. Ich glaube, das Geheimnis ist eher, ich erzähle ja Geschichten auf der Bühne.
Ja.
Und ich kenne die Geschichten. Selbst wenn ich die anders erzähle, habe ich ja trotzdem die Geschichte erzählt. Gut, es gibt natürlich so ein paar Sachen, da müssen einfach die Pointen müssen an Punkt. Und wenn man so einen Lebenslauf hinter sich hat wie ich, bist du natürlich für jeden Feuilletonisten gebrandmarkt. 2 Narben auf der Stirn, auf einem steht Karneval, auf der anderen 7 Tage, 7 Köpfe.
Aber auch ein VWL-Studium.
Beides. Sowohl Karneval als auch 7 Tage, 7 Köpfe. Heißt in erster Linie eins. Er hat Timing mit Löffeln gefressen. Mhm. Das kannst du dir bei Guido Kanzmeppel ganz genauso angucken. Ja? Timing, die Pointe sitzt am Schluss. Und ich kann dir eine Menge Comedians sagen, wo ich immer denke, warum bringst du denn jetzt noch den Satz? Der Gag war schon da. Warum das jetzt? Und das habe ich sehr häufig.
So. Kann man das lernen? Ist das Handwerk?
Ja. Und ganze 90% des Ganzen ist Handwerk. 10% ist, 5% ist Kunst, 45% ist Handwerk und 50% ist Glück. Wenn damals nicht bei irgendeinem komischen Medientreff, wo man mir gesagt hat, ich müsste dringend mal hin. Und wenn da nicht, ich unterhielt mich gerade mit Herbert Fassbender über Fußball. Und wenn da nicht mir einer auf die Schulter getippt hätte und hätte gesagt, hallo, so läuft doch 7 Tage, 7 Köpfe, dann wäre das alles nicht passiert. Ja?
Gut, wir sprechen gleich noch über Rudi Carrell.
Ah, Bunker oder wie?
Nee. Genau, sicher drüber.
Sehr gut. Sicher ist gut.
Sicher drüber.
Ja, Rudi war Rudi, absolutes Phänomen und mein ganz großes Glück, er hat mir sehr viel beigebracht.
Auch handwerkliches?
Ja, nur, fast nur. Als ich zuerst mal auf die Bühne, das erste Mal da gesessen hatte, 1996, ich hatte bei der ARD eine Samstagabendshow, die hieß Stimmung. Das war auch eine scheiß Idee.
Wieso auch?
Ja, weil die hatten also die Idee, Karneval bringt so gute Quoten, wir machen das jetzt ganze Jahr. So, uns war allen klar, das kann nicht funktionieren. Nur, wenn du der ARD ein Angebot für eine Samstagabendshow ablehnst, dann wirst du nie wieder auf irgendeinem Zettel stehen. Also haben wir das gemacht. Ich habe auch viel gelernt. 5 Samstagabendshows in der ARD moderieren, war schon gut. Aber einmal hatte ich Rudi Carrell geschlagen. Von der Quote her, der hatte die prominenten Playback-Show in RTL. Und deswegen kannte der mich und hatte mich halt angesprochen. Und ich bin da hingegangen und habe da gesessen und eine Show gemacht. Und er hat hinterher gesagt, okay, das war. Also ich muss erstmal in sein Büro kommen. Ne? Saß er mit seinen beiden Kölsch. Kriegt immer 2 Kölsch, wenn er aus der Sendung kam. Es war nie schlecht. Es war auch nicht gut. Aber es war auch nicht schlecht. Nur, du bist ein dicker Mann. Ein dicker Mann lehnt sich zurück und erzählt seine Geschichte. Eine Frau, die wer weiß, wie laut über den Tisch hängt und brüllt, die habe ich schon. Natürlich großartig. Ne?
Super.
Ja. Hat er mich im Karneval gesehen.
Aber das meine ich. Ich meine, du hast doch so viel schon im Karneval vorher gemacht. Du musstest doch schon Pointen richtig setzen
und dein Handwerk. Das konnte ich auch. Aber ich hatte halt gedacht, so für meine Aufgabe wäre es da, bah, Feuer und so. Und er sagt, nee, ruhig, ganz leise. Da ist einer. Ne?
Ja, ich muss dir zuhören.
Ja, ja.
Nein. Aber ich komme zu Rudi Carrell wieder. Dann schlage ich erstmal meinen Ball. Ja, das wird heute eine Herausforderung, sich wirklich aufs Golfspielen zu konzentrieren. Weil Bernd Stelter einfach ein unglaublichen Fundus an Geschichten hat. Das merkt man schon. Ah, da ist ja die Fahne erst da ganz hinten.
Jetzt. Ja, ja. Oh. Aber wenn du jetzt theoretisch genau über diesen Busch spielst.
Ja. Theoretisch. Das wär's, ne? Ja.
Ja, super. Ja, der ist toll. Ja, das meinte ich.
Den
meinte ich, ja.
Jetzt ist der Bär im Busch.
Ich hab ja gesagt, der hat eine ungeheure Anziehungskraft. Und das ist mir auch nicht das erste Mal passiert.
Ja, ist aber natürlich spieltaktisch schon zu verstehen, weil ich gebe ja zu, Ausfälle will man natürlich, so weit es geht, aus dem Blick lassen.
Das ist mein ganz normaler Fehler. Ich habe die Hüfte stehen lassen. Ja? Okay. Mhm. Wenn ich die Hüfte stehen lasse, dann ziehe ich den Ball um den Körper drumherum. Der geht dann gerade nach rechts weg, spielt ihn geradeaus in den Bunker.
Eigentlich ein schöner Schlag, aber falsche Richtung.
Aber falsche Richtung.
Ja.
Und das mache ich leider zu häufig. Und das Problem ist, ich weiß es ganz genau. Mhm. Ich weiß haargenau und man macht es dann trotzdem.
Auch.
So, Rudi Carell war derjenige, der mir halt gesagt hat, lehn dich zurück, erzähl deine Geschichte, sei leise. Mhm. Und ich glaube, das war sehr wichtig. Rudi Carell war derjenige, der mir gesagt hat, wenn du den Leuten einen schönen Abend machen willst, dann bring sie zum Lachen. Wenn du den Leuten einen tollen Abend machen willst, dann bring sie zum Lachen und zum Weinen. Ja? Und das sind solche Geschichten. Mhm. Rudi hat mir gesagt, ich bin ja früher dann im Karneval, er war mal einmal mit. Und dann ist man fertig am Mikrofon, dann geht man nach hinten, wo der Präsident sitzt, stellt sich daneben und wartet, dass der dreimal Alaf sagt.
Und den Orden rüberreicht.
Und Rudi sagt, warum gehst du nach hinten zum Präsidenten? Ich sage, weil ich das muss. Du musst gar nichts. Du musst nur zu deinem Publikum und das Publikum sitzt vor dir. Das heißt, du gehst erstmal nicht zum Präsidenten nach hinten, sondern du gehst nach vorne. Und zwar genau an die Bühnenkante. Und wenn du da angekommen bist, dann machst du deinen Diener und dann erlebst du, was passiert. Mhm. Und der Unterschied war eine Dimension. Mhm. Ja? Mhm. Man wendet sich entweder vom Publikum ab und geht zum Präsidenten. Ja. Oder man macht es eben nicht. Da ist er schon. Ne? Ja. Man macht es eben nicht. Mhm. Und das ist dann auch die viel bessere Idee.
Ja. So. Gibst du dein Wissen auch schon weiter?
Ja. Ja.
Hast du jemanden oder mehrere, die du, ja, ich sag mal, wirklich supportest, unterstützt?
Im Moment nicht. Im Moment nicht, aber ich hatte eine Menge Leute. Mhm. Ich habe am Anfang mit Marc Metzger oft gesprochen und ihm gesagt, was ich davon halte. Mhm. Und sehr, sehr spannend ist schon die Frau Kühne im Moment, aber ist natürlich auch mittlerweile so gut und so groß. Mhm. Die braucht das schon nicht mehr. Mhm. Das ist mir zu gefährlich.
Also jetzt hier an die Fahne zu gehen, ja, dürften wahrscheinlich ja auch noch so 130, 140 Meter.
Ja, aber 130, 140 ist für mich ein Fünfer Eisen, haue ich genau in den Busch.
Ja.
Nee, stell dir mal vor, der Baum wird normal.
Wächst. Ja,
das wird
genau.
Fürchterlich. Dann mache ich das jetzt einfach mal so. Ja. Mache ich das jetzt einfach mal so.
Manchmal muss man
das
auch
ist nicht schön, machen. Aber
sehr gut.
Besser.
Nein, absolut. Auch den Schlag muss man ja erstmal können.
Das ist auch schon wieder fast zu weit. Ich habe gedacht, der ist.
Oh, stimmt, wirklich. Ja, der ist echt gerollt. Aber ist
gefährlich. Aber so passt er.
Mhm.
Nein, das mache ich auch sehr gerne. Ich habe so ein paar Sachen, die ich einfach mit der Zeit erfahren habe. Also was ich von Rudi gelernt habe, nah an die Bühne gehen, bringen sie auch zum Weinen. Mhm. Ja? Aber ich habe ja auch allerhand Sachen, die ich rausgefunden habe. Im Programmtitel muss schon ein Lacher sein. Das ist wichtig. Mhm. Ich hatte ein Programm, das hieß Mundwinkel hoch.
Ja.
Hab ich gedacht, ist das geil. Ein Imperativ, eine Befehlsform, Mundwinkel hoch. Es ist alles drin. Die Erklärung, wir müssen jetzt optimistischer sein, die Mundwinkel, es ist alles drin. Mhm. Kam nicht an. Weil er sagt, Mundwinkel hoch, ja.
Der Moment kam nicht an. Also wer sagt denn, kam nicht an? Das Publikum?
Nein, ich spüre das dann, ob das.
Okay.
So. Aber ein Titel wie Wer heiratet, teilt sich die Sorgen, die er vorher nicht hatte.
Den fände ich überragend.
Wo alle gesagt haben, der ist viel zu lange, grad nicht, er geht. Ja. Oder Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende. Mhm. Oder Pubertät ist mehr als Pickel. Mhm. Wenn man den Schmunzler schon im Titel hat.
Wie lange sitzt du darüber oder nimmst du das mit auf die Golfrunde, wenn du wirklich über einen Titel nachdenkst, jetzt das Programm, mit dem bist du jetzt seit Herbst vergangenen Jahres unterwegs, ist das richtig?
Ja, das letzte Jahr habe ich ganz gespielt und jetzt halt, das Jahr fällt ja eigentlich flach.
Ja.
Aber normalerweise spiele ich so ein Programm 3 Jahre circa, also dieses 4 oder mehr. Ja. Übrigens der böseste Corona-Witz, den es gibt. Der ist ja, Freunde, wenn die Corona-Krise vorbei ist, dann werden wir uns alle in den Armen liegen und wir sagen, meine Güte, was waren das für bekloppte 12 Jahre?
Hoffentlich nicht. Hoffentlich bleibt das nur ein Witz. Oh Mann.
Das hoffe ich auch. Und wieder. Hast du gesehen?
Ja.
Wieder.
Die Hüfte.
Hüfte stehen lassen, ja, um den Körper drumherum und 10 Meter neben die Spur. Scheiße.
Pitching Wedge oder was hast du da gespielt?
9er Eisen.
9er Eisen, ja, okay.
Der müsste normalerweise schön hoch und direkt. Die Länge wird richtig gewesen sein.
Aber auch da spielt natürlich der Kopf halt auch wieder eine Rolle, weil du wahrscheinlich diese Distanz, diesen Schlag auch schon öfters hattest, oder?
Ja. Und weil ich natürlich auch trotz allem mit dem Gespräch ein bisschen abgelenkt bin.
Da, das tut, dafür möchte ich mich jetzt auch schon entschuldigen. Nee, das kommt ja.
Wir spielen ein kleines Turnier, wir machen einen Podcast. Da darf man auch mal daneben schlagen, das ist gut. Ja.
Der
und das hier ist
übrigens
eine der ganz wenigen Bahnen, wo man ein bisschen Verkehr hört von der Seite.
Ah ja, richtig.
Ansonsten ist der Platz so herrlich ruhig hier.
Ja. Zwei Flugzeuge habe ich gerade eben mal zur Kenntnis genommen.
Ja, wir haben Nerven nicht, da liegen wir ab und zu drin. Es gibt auch einen Hubschrauber-Lehrgang da in St. Augustin. Ab und zu fliegen auch mal so 3-4 Hubschrauber hier rüber.
Ja.
Aber das ist es dann auch. Also insofern, das ist schon sehr schön ruhig hier.
Definitiv, ja. Aber deshalb wirklich noch mal, kannst du auf dem Golfplatz dann dich auch oder mit deiner Arbeit auch beschäftigen? Oder ist es wirklich, dann lässt du hier die Gedanken wirklich nur an Golf und
normalerweise bist du mit deinen Gedanken nur beim Golf. Und das ist sehr gut so. Weil wenn du die Gedanken beim Golf hattest, dann kannst du hinterher auch wieder sehr schön. Ich habe jetzt im Moment ist ja meine Arbeit im Moment ist ja auch eine sehr lustige. Ich habe mein Buch vom Lektorat zurückgekriegt. Die Lektorin hat korrigiert.
Darfst du mir da schon den Titel verraten?
Ja. Mieses Spiel und schwarze Muscheln.
Mieses Spiel und schwarze Muscheln. Also die Miesmuschel ist klar, ja. Okay.
Ein Muschelfischer aus Jerseke. Jerseke liegt in Seeland, an der Osterschelde und ist das Muscheldorf Europas. Hat nur 6.500 Einwohner, aber die einzige Muschel-Auktionshalle Europas. Also wirklich ein wichtiges Dörfchen. Und ein Fischer aus Jerseke. Der wird mit einem Muschelsack über dem Kopf unter dem Pier in Westkapelle ertrunken aufgefunden. Das sieht nicht nach Selbstmord aus. Und mein Inspekteur Piet van Hovenkamp ist just in dem Moment oben auf dem Pier am Angeln. Und natürlich meine 5 bekloppten deutschen Camper auch. Die große Herausforderung für mich ist immer, diese 5 bekloppten Camper wieder in diesen Fall unterzubringen. Mhm. Beim ersten Mal war das einfach, da war der Fall auf dem Campingplatz. Aber dann sagten die Leute, ja, das mit den Campern, das ist toll, musst du wieder machen. Ja, wie denn? Was haben denn 5 Camper mit einem Kriminalfall in Seeland zu tun? So, das muss ich mir jedes Mal überlegen. Und bisher habe ich es immer noch geschafft. Diesmal waren die auch am Angeln und sie guckten gerade in den Eimer vom Inspekteur und sagten, Mensch, wie haben sie das hingekriegt, so viele Hornhechte und wir haben nur eine kleine miese Makrele. Und dann verliert einer seinen Haken, springt ins Wasser und kommt raus schreiend, da liegt ein Toter. Ha, ha, ein Spaß.
Sehr schön. Kurzer Chip. Super. Spielgefühl. Ah, ein bisschen auch wieder rechts. Also von daher,
ja, aber da war das Problem ein anderes, glaube ich.
Ja, aber sehr gute Längenkontrolle.
Ja, diese Chips kann ich besser als pitchen. Das ist.
Ja. Ja, aber das Ballgefühl halt rund um die Grüns ist natürlich schon auch entscheidend.
Das macht viel aus, ja.
Wie gehst du dann, ich sag jetzt mal wirklich von deinem Arbeitsrhythmus halt vor, hast du ganz klar Tage, an denen du schreibst? Schreibst du nachts? Wie setzt du dich dahin?
Ja, das hat mir Klaus Wirbitzki beigebracht. Klaus Wirbitzki, der Vater von Michael Wirbitzki. Michael Wirbitzki, ein bekannter Radiomoderator von SWR3, der mit Sascha Zeus zusammen moderiert. Genau, und der Vater ist Klaus Wirbitzki, auch Fernsehautor, hat lustige Sachen geschrieben. Und der hat mir gesagt, er schreibt immer morgens von 4 bis 6. Bevor die Familie wach wird, sitzt er am Schreibtisch und schreibt. Ich sage, wie kann dich morgens um 4 die Muse küssen? Ich sage, wenn du immer noch glaubst, die Muse küsst dich, vergiss das. Du setzt dich hin und schreibst. Am nächsten Tag guckst es durch. Wahrscheinlich ist was dabei, wenn nicht, schmeißt es halt weg. Aber eigentlich musst du schreiben, dann kommt schon was. So, ich schreibe einfach.
Ja. Jetzt partest du und ich gehe auch mal zu meinem Part. Schade. Aber gleich fällt er noch einer.
Er hätte es verdient gehabt, finde ich.
Ja, definitiv. So, ich habe zumindest mal eine Außenseiter-Birdie-Chance.
Naja, deine Chance ist größer als meine, obwohl mein Ball einen Meter daneben lag.
Oh!
Außenseiter-Birdie-Chance, der Ball liegt 10 cm neben dem Loch.
Vielen Dank, dass du das für die Hörer noch kommentiert hast.
Ja, ich dachte mal.
Ja, fühlt sich gut an.
Man sagt ja immer, auf der Scorekarte sind keine Bilder, Podcast auch nicht.
Und deiner bleibt auf der Linie. Den haben wir nicht gesehen. Also das heißt, du setzt dich jede freie Minute hin und schreibst und schreibst, aber...
Ich musste dieses Buch abgeben am 31. Juli.
Da hattest du
das einen festen... Das hätte ich niemals geschafft. Niemals. Ja. Ja? Aber dann kam Corona, jetzt habe ich es auch geschafft.
Das heißt, da gibt dir dann wirklich der Verlag, gibt dir diese Deadline, damit du auch eine Deadline hast. Ja. Weil ich meine, du kannst auch sagen, pass mal auf, Freunde, ich entscheide, wann dieses Buch kommt.
Ja. Die wissen ja nun auch, ich bin ja nicht vom Beruf Schriftsteller. Ja. Aber es ist mittlerweile das 6. Buch, also ich bin auch schon fleißig. Und das erste war halt die Geschichte, wie wir zum Camping gekommen sind. Das war mehr so, so ein Erlebnisbericht. Und da habe ich zeitgleich gelesen von John Irving, den ich früher großartig fand, hat einige der besten Bücher geschrieben. Ja. Hotel New Hampshire wird immer bei mir in Top 10 bleiben. Da habe ich gelesen, Witwe für ein Jahr. Und da geht es nur darum, dass ein Schriftsteller kein Schriftsteller ist, wenn er nur seine eigene Geschichte aufschreibt. Er muss Geschichten erfinden können. Mhm. Und ich glaube, da hat John Irving natürlich auch klar über sich geschrieben. Daraufhin habe ich eine Geschichte erfunden, über die man jetzt lang und breit diskutieren kann. Eine Liebesgeschichte an der A, mit viel Wein und sowas, war sehr schön. Mir gefiel sie. Ich habe es neulich noch mal als Hörbuch gehört. Gefiel mir wieder. Mhm. Aber ein kleines, kurzes Büchlein. War einfach so eine Schreibübung, eine Geschichte zu erfinden. Dann habe ich aber festgestellt, dass das Campingbuch natürlich sich viel besser verkauft hat. Weil Camping ist natürlich eine Zielgruppe.
Definitiv.
Und Weintrinker an der A ist auch eine Zielgruppe und ist erheblich kleiner. So, da habe ich mir gedacht, okay, aber das Buch, wie wir zum Camping gekommen sind, habe ich ja schon geschrieben. Und dann fiel mir auf so einem Campingplatz. Steht vor dem Vorzelt immer ein Tisch mit 4 Stühlen drumherum und auf dem Tisch liegt fast immer ein Buch. Und dieses Buch ist in 90% der Fälle ein Krimi. Mhm. Also habe ich mich gefragt, auf welche perfide Art und Weise könnte eigentlich jemand auf einem Campingplatz ums Leben kommen? Da habe ich eine Flasche Rotwein drüber getrunken und dann war mir die Idee gekommen, wenn der Kantinenwirt des Campingplatzes kopfüber in der Porta-Potti-Entsorgungsstation ertrunken aufgefunden wird,
Porta-Potti ist halt also die Chemietoilettenentsorgung.
Genau, ja, genau. Chemietoilettenentsorgungsstation. Und genauso ist es dann auch passiert. Und Piet van Hovenkamp war der Inspekteur und seine Assistentin Annemieke Beuking. Und und dann ich unter anderem einer der Camper, der so halbwegs, mittlerweile ist das noch Teil von mir, aber und die Nachbarn auch. Und der Inspekteur hat uns also auch schwer dabei, so ein bisschen Agatha Christie-mäßig, am Ende alle in der Kantine und die werden alle einzeln auseinandergenommen. So, kam super, toll. Jetzt musste wieder ein Fall und in diesem Fall, da hat der Van Hovenkamp, der Inspekteur, der hatte gesagt, er ist ein großer Agatha Christie-Fan. Mhm. Und wenn einmal ein alter Skipper auf einem Hausboot umgebracht würde, ja, ne, und alle Verdächtigen an Bord und 2 Agenten vor die Türen, die niemand runterlassen, ja, dann würde er schon zeigen, dass Hercule Poirot doch nur ein Belgier war. Ja? Das könnte er auch. Ne? Eigentlich wäre das eine schöne Möglichkeit. Dann könnte man dem doch mal, ein alter Skipper ist langweilig, habe ich eine wunderschöne Frau auf dem Hausboot und die hat alles, die sieht wunderbar aus, ganz toll. Nur einen einzigen Fehler, sie ist tot. Und das war dann der zweite Fall. Der erste hieß, der Tod hat eine Anhängerkupplung.
Stimmt.
Und der zweite war, der Killer kommt auf leisen Klompen. 3 Kilometer in 1 Stunde 3 Minuten. Und an sowas habe ich auch richtig Spaß.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Oh, sind wir eigentlich noch gut in der Zeit? Was sagt da Siri oder wer auch immer mit dir?
Das ist nur meine Fitbit.
Ach so, okay.
Ich schalte die auch normalerweise aus. Die sagt jetzt nur, wir sind 3 Kilometer gegangen bisher. Okay. Mhm. Die verrechnet sich da, das stimmt auch nicht haargenau. Okay. Aber es ist ganz passend zu wissen, wie viel man hinterher hat.
Sehr gut. So, das ist das besagte Paar 3, was jetzt leider 190 Meter lang ist. Ne?
Und natürlich für mich geradeaus, man sieht, da ist ein riesiger Bunker davor. Ja. Also ich muss ihn rechts daneben legen. Ja. Das Problem ist, dass ich ihn meist rechts da hinten in den Wald lege.
Okay, aber da sieht es doch noch relativ offen aus. Ich finde links, aber jetzt wollen wir gar keine Szenarien. Ne? Aber
wir probieren mal was hier. Oh. Oh, der geht genau ins Aus, guck.
Ja, ich habe ihn, meine ich, noch mal springen sehen.
Ich fürchte...
Ich glaube, dass er als Linkshänder noch zu spielen ist.
Ich guck mal, ich spiele einen provisorisch.
Ja. Aber du warst definitiv nicht rechts gerade. Also von daher war schon mal die Kompensation war schon mal da und in die richtige Richtung. Ich finde wirklich auch 190 Meter auch noch. Ist es? Nee, aber eigentlich haben wir Rückenwind jetzt, ne?
Ja.
Okay, ja, dann.
Das Problem ist, man muss also rechts neben dem Bunker und dann hoffen, dass er da so reindreht.
Ja, ja, genau.
Das ist schon blöd. Das
ist auf jeden Fall eine Aufgabe.
Ja. Kommt schön von oben runter. Ja, der ist perfekt.
Könnte was werden, ja.
Das ist wirklich eine schwierige Aufgabe hier. Weil so lang ist das. Das Grün ist schon ziemlich groß.
Ja, okay. Ja, genau. Man sieht ja jetzt halt nur den Bunker, der vorgelagert ist, aber wahrscheinlich liegt der ein ganzes Stück davor, ne? Oder? Ich gucke nochmal auf die Tafel. Nee, der geht ran, okay.
Der Bunker ist böse.
Ah ja.
Ja, alles gut.
Der erste liegt.
Der erste muss liegen. So. Was? Ja, und jetzt habe ich also das aus dem Lektorat bekommen. Jetzt.
Hast du immer denselben Lektor?
Und das finde ich immer sehr schön, weil erstens ist sie perfekt, sie macht das ganz toll. Ja. Die kriegt das auch sehr schön bei dem. Ich neige zu Wiederholungen. Wobei ich Wiederholungen oft als Stilmittel sehe.
Innerhalb einer Geschichte oder jetzt bücherübergreifend?
Nein, innerhalb eines Absatzes. Ja,
okay. Ah, eines Absatzes, also, okay, okay.
Musste Beispiel, ich hatte eine Geschichte, wo ich dann halt sage, Piet ist unglaublich gerne da in diesem Strandpavillon, Seerover. Ne? Und das bei jedem Wetter. Selbst wenn es nicht der weiße Sand ist, sondern wenn ein anderes weißes Puder auf dem Sand liegt, dann geht er da trotzdem spazieren. Das kommt allerdings sehr selten vor. Mhm. Dann trinkt er mit seinen Kollegen im Strandpavillon einen Tee. Das kommt allerdings sehr selten vor. So, ja, so jetzt, also dieses ist natürlich dementsprechend für mich eine Pointe, ein Stilmittel. Und für Sie eine Wiederholung wird erstmal rausgestrichen. Ne?
Ja. Mhm.
So, dann muss ich erstmal wieder hin und sagen, nee, Moment, halt so, war schon so geplant. Aber das ist, macht auch Spaß, sich damit zu beschäftigen. Oder ich habe eine Geschichte, einer der Camper hat einen neuen Grill und will den jetzt allen Leuten demonstrieren. Und ich bin da sehr stolz auf diesen Absatz. Ich habe mir einen neuen Grill gekauft. Ja, ich auch, hat er 2 Wochen Lieferzeit. Ich habe es mir nicht leicht gemacht. Doch, ich schon. hat zwar viel Geld gekostet, aber Qualität hat ihren Preis. Also wirklich also komplett diese Werbung.
Die Werbung von der Matratze, ja.
Und der andere sagt dann, ich wollte noch was entgegnen, sowas wie der beste je getestete Grill. Und so. Ja, hat es aber auch mir da den Rhythmus rausgenommen, weil sie meinte, hat nicht erkannt, dass das eine Parodie ist.
Ja, guck also. Mal, du kannst sogar perfekt spielen, weil mittlerweile, du liegst zwar in einem Wasserhindernis, ja, oder ist das sogar...
Nein, musst du spielen.
Genau, kannst du ja.
So, das sind jetzt... Ja, das machen wir mal. Das Problem ist natürlich, jetzt habe ich natürlich oben drüber viel Zeug hängen, das mich jetzt ein bisschen stören wird, aber ich muss trotzdem über den Bunker.
Aber ich glaube, du kannst gut zurückschwingen, oder? Ja.
Ich bin sehr gespannt.
Ja, geht. Optimal, sehr gut.
Ja, damit bin ich sehr einverstanden.
Ja.
Wie gesagt, wäre schöner gewesen direkt auf die Fahne, aber so einfach war das auch nicht.
Nein, alles gut. Hervorragend. Mhm. Hast du denn auch für deine Bühnenprogramme sowas wie eine Lektorin, einen Lektor, der da auch nochmal drüber geht? Da bist du deine einzige Instanz.
Ja, ich habe meinen Freund Notke Horné, der guckt da nochmal drüber. Und ich habe auch ein, zwei Freunde, die auch mitschreiben ein bisschen. Mhm. Aber am Ende bin ich da meine Frau passt auf. Mhm. Und wenn meine Frau sagt, kannst vergessen, dann ist es wahrscheinlich so, dass sie das vergessen kann.
Ja.
Aber am Ende ist da wirklich mein Bauchgefühl dominierend, weil das mache ich seit 30 Jahren und die anderen nicht.
Ja.
Deswegen, da würde ich mal einfach für mich rausnehmen, das kann ich besser.
Ja.
Mhm. Es gibt ja Sätze, die nicht witzig sind, wo ich trotzdem weiß, dass Leute lachen werden. Mhm. Weil die Mechanik stimmt, oder?
Der Rhythmus.
Ja. Und, und gerade Rhythmus und sowas ist beim Sprechen so wichtig. Und das kann man natürlich, wenn man da nicht auf der Bühne steht, eigentlich nicht wissen.
Da du ja wirklich früher auch als Radiomoderator gearbeitet hast, Station Voice bei Antenne Bayern warst, hast du Sprechen wirklich gelernt? Nein. Oder ist es auch Learning by Doing?
Das ist Learning by Doing. Und... ich habe auch sicherlich noch eine Färbung drin und ich habe auch sicherlich noch Sachen, die ein Rhetoriker für falsch halten würde. Aber ich habe zum Beispiel, meine Frau geht ja jetzt seit einigen Jahren regelmäßig zum Gesangsunterricht und erklärt mir immer, wo sie ihre Stimmbänder hinbiegen soll und wohin der Hinlade sich knicken muss und so. Da bin ich immer unglaublich froh, dass mich das nicht interessiert, weil ich singe einfach. Und ich glaube, wenn man das genauso machen würde wie die anderen, dann würde die Stimme auch so wie die anderen. Das will ich ja nicht. Und das ist beim Sprechen genauso. Wie gesagt, diese Wiederholungen, ja, die habe ich halt. Aber daran erkennt man mich vielleicht auch.
So, jetzt kannst du auf jeden Fall noch das Paar retten. Ne?
Das halte ich jetzt für ziemlich unwahrscheinlich.
Nein, nein, nein. Immer positiv denken. Ah, er hatte die Chance, ne? Würde man dann sagen.
Ich muss ehrlich sagen, ich hatte nicht gedacht, dass er so weit geht. Ich hatte gedacht, ich hätte ihn von der Längenkontrolle her hingekriegt.
Also ich finde, die Grüns laufen extrem gut. Also Sie sehen ja jetzt
dafür,
durch den
Sand. Dafür,
dass
Sand drauf ist.
Genau,
ne?
Das also sehen sie komisch aus, aber sind jetzt nicht langsam. Oh, so wie der zu schnell ist. Ja. Aber auch da stimmte die Linie. Vielleicht ist ein schnelles Grün oder noch schneller. Kann gut sein.
Ja. Da gibt es ja auch einige Moderatoren, zum Beispiel bei WDR 2, wo ich denke, mit der Stimme und der Färbung darf man normalerweise nicht Radio moderieren.
Möchtest du mir Namen nennen?
Nein.
Nein. Mhm. Vielleicht hast du mich dann ja auch in dem Moment gehört und wusstest gar nicht, dass ich es bin.
Sicher nicht.
Meine Frau. Ah, nicht konzentriert.
Ich finde auch manche so eigenen Wortschöpfungen, die immer wieder kommen, geht mir auch dann. Mhm. Ja, man kann mal sagen, sie lassen 10 Minuten liegen, aber doch nicht 5-mal in einem Verkehrshinweis. Mhm. Ja, das sind so.
Ja.
Dann ist es halt trotz allem eine Wartezeit, Herr Gott, dann ist es halt so.
Ja.
Also. So ein wunderschönes Loch jetzt.
Oh ja.
Wunderschönes Loch, das ist unsere 6. Ja. Das ist ein sehr kurzes Paar 5. Das heißt, kannst du theoretisch mit ein bisschen Glück in 2 noch im Grün liegen.
Ich spüre schon den Gegenwind, von daher
gucke
ich auch
am Ende allerdings ein lustiges Loch.
Mhm.
Ein lustiges Wasserloch, wo ich
gerade sagen, mit Insel,
wo ich beim Herrengolf vor 2 Wochen drin gelegen habe.
Ja.
Aber ich wollte das Ding halt unbedingt rausspielen, das hat so nicht funktioniert.
Du bist aber zum Glück nicht reingefallen.
Sehr schön.
Ja?
Also, okay. Am besten auf den Bunker zu halten, oder hinten für dich eben halt so rechts vom Bunker, weil da diese 3 gelben Bäume, da liegt man auch gerne, da liegt man aber nicht schön.
Nee, okay, gut. Dann machen wir das doch.
Aber ich mag das Loch sehr. Danach kommt ein ganz leichtes. Und wie das bei mir so ist, die leichten Löcher, die klappen nie. Das ist ein 300 Meter Par 4, also das ist absolute Seltenheit bei uns.
Okay,
und ich finde, es ist.
Nein, nein, aber es gibt ja auch keine leichten Golflöcher. Also es gibt schwerere, das stimmt, aber jedes Loch muss ja erstmal gespielt werden.
Da ist aber plötzlich Gegenwind wie die Sau.
Ja, genau.
Nicht auf die 3 grünen Bäume. Naja.
Guter Bau.
Aber es ist ja kurz gewesen.
Gut.
Sehr kurz. Also entweder richtig Gegenwind oder nicht richtig getroffen, wahrscheinlich nicht richtig getroffen.
Oder eine Kombination aus beiden. Weil leider ist es ja dann häufig so, wenn man den Ball nicht gut trifft und dann Gegenwind hat, ja, dann nimmt er natürlich halt komplett alles weg. Aber ich habe selten wirklich so häufig einen Driver in der Hand wie heute. Es ist immer einfach wirklich.
Hier braucht man den fast
nicht. Ja, muss man nicht groß drüber nachdenken.
Ja.
Ja.
So, und dann, jetzt sieht man, was das für eine schöne Bahn ist, ne?
Wunderschön.
Tickt ein bisschen, ja, geht, wunderbar. Ja. So, das ist also jetzt richtig, der liegt richtig schön. Jetzt hast du gleich eine ganz offene Bahn vor dir.
Okay.
Du kannst ihn eigentlich, wenn du einigermaßen vernünftig ist, ein bisschen rechts neben dem großen Baum da hinten, neben dem Wasser ziehen.
Sehr gut.
Und dann gießt mit dem dritten sehr schön drauf.
Wunderbar.
Ja, jetzt haben wir ich glaube, bei dem Gegenwind muss man nicht versuchen da.
Nee, genau. Das hat nicht jetzt da irgendwie anzugreifen. Und ich hoffe, dass die Mikrofone auch den Wind hier einigermaßen
abhalten. Ja, du musst gleich mal gucken, ob die überhaupt was aufnehmen, genau, ne, oder?
Also sie werden was aufnehmen. Gerade eben waren wir ja die ganze Zeit geschützt. Und jetzt hier kann es dann auch ein bisschen windig werden. Aber das ist ja ein Natursport. Von daher wissen das die Menschen
also
auch.
Also so wie jetzt, ja? Also auch ruhig kalt, windig. Macht mir das auch Spaß.
Schön.
Ich habe auch nichts gegen einen Nieselschauer zwischendurch.
Aber nicht durchgehen.
Aber wenn es durchregnet, höre ich auf.
Ja, das Geht mir auch so. Und wie gesagt, ich bin heute Morgen bei uns im strömenden Regen weggefahren und hätte mit vielem gerechnet, aber nicht, dass wir schon mal 6 Löcher oder auf der 6. Bahn sind und herrliches Wetter haben.
Die haben wir schon mal schön hingekriegt, ne?
Ja, also bin ich schon mal sehr, sehr dankbar. Wann hast du denn dein Gesangstalent entdeckt?
Ich hatte mit relativ spät, mit 13 oder sowas, habe ich so eine Orgel bekommen, so eine
Verfieser.
Ja, sowas wie früher, ja. Damals am Anfang noch einmanualig. Ja. Und dann folgte irgendwann die zweimanualige mit Fußpedal. Und habe ich auch Unterricht genommen. Und habe ich als Alleinunterhalter Tanzmusik gemacht.
Ah. In welchem Alter dann? Also mit
15, 16.
Ehrlich schon, Wahnsinn. Ja,
dann habe ich mit 17, 18 2 Jungs dazu gehabt, einen Schlagzeuger, einen Gitarristen. Und dann haben wir schön als The 49ers im Kreis Unna Polterabende und Schützenfeste unsicher gemacht.
Also das heißt, du konntest schon immer singen. Also du warst derjenige, der gesungen hat.
Ja. Und ich habe auch damals schon immer die Texte umgedreht. Ja, es war, ich weiß noch, wir hatten damals, es gab den Hit Strohblumen, im Original von Glen Campbell, Sunflowers. Ich weiß nicht mehr, wer es in Deutsch gesungen hat. Und das war, ich liege auf dem Bauch und lese seine Briefe und in einer Strophe hieß es, ich denke an dich und stehe hinterm Fenster. Und da haben wir mich immer draus gemacht, ich liege auf dem Bauch und stehe hinterm Fenster, weil wir es lustig fanden. Und das hat mir immer Spaß gemacht, solche Sachen zu drehen und so.
Und hast die Menschen auch immer schon da schon wirklich zum Lachen gebracht?
Ja,
auch?
Ja, denke schon. Und dann halt, dann kamen noch so ein bisschen politische Lieder dazu, so ein bisschen ernsthafte Liebeslieder, als ich studiert habe. Das ging so 2, 3, 4 Jahre und dann kam der Karneval irgendwann dazu und die sagten, dann komm, lass mal den ernsten Scheiß weg.
Und dann kam man nur auf einmal 3 Haare.
Und das war gar nicht so eine schlechte Idee.
Ja, das glaube ich.
So, ein Schläger, den ich nicht mag.
Ja, komm, positiv. Ach, guck mal.
Ja, der geht doch. Ja, schön.
Ja, perfekt.
Ja, der Dreier, das Dreierholz ist hier nur drin aus Zierdezwecken. Aber das Fünferholz, das treffe ich ab und zu. Und dann ist das auch hier, oh, was, so in der Bahn muss ich spielen. Das ist ja auch sehr hilfreich. Aber es war sehr oft auch in der Gefahr, Regenwürmer zu killen, Dackel zu töten und sowas. Was immer sehr schön ist hier, ist, wenn, gerade jetzt, wenn so wild leuchtet, zwischendurch gehen die Füchse über den Platz und
Rehe,
stehen ein paar Rehe. Wildschwein ist nicht so schön.
Nee, das ist nicht so schön für den Golfplatz, das stimmt.
Aber hier unser Fuchs, der hat, sieht auch so aus, als hätte er sich schon mal irgendwann einen Ball mitgekriegt oder so, der humpelt so leicht. Oh Gott.
Aber man kennt ihn.
Ja. Das steht aber auch darum, guck, der guckt dich an, hat also kein Problem mit Golfern, der weiß ganz genau, diese Typen rennen hier rum mit ihren kleinen Wägelchen.
Wann hattest du deinen ersten, oder wie kam der Einstieg zum Karneval denn dann?
Ja, ich hatte in der Pommesbude bedient in Bonn, im Lenné-Snack. Der hatte Sommerfest, der Adrian Plonka, und der sagte, Bernd, bring die Gitarre mit. Habe ich da Gitarre gespielt, Mikrofon aufgebaut. Und dann hat mich da einer gesehen und sagte, ob ich bei ihm ob er mich verschenken könnte zum Geburtstag, 50. Geburtstag. Ja, aber dann nur die lustigen Sachen, nicht die ernsten. Ne, ich sag, mach ich nicht, wenn dann kommt das Programm, ich habe einen Anspruch und so. Also das ist schade, ich hatte gedacht, 500 Mark, habe ich gesagt, gut, dann doch.
Ich bin ja dann doch käuflich, ja.
Ja, und dann habe ich 500 Mark da gespielt im Tennisclub Schwarz-Weiß Riel in Köln. Mhm. Und nach mir im Programm oder vor mir im Programm waren die drei Kolonias. Bier und Apfelkorn, schalalalala. Und ich bin danach nicht komplett eingegangen. Und daraufhin sprach mich dieser Dieter Steuter, der Chef von den drei Kolonias, an und sagte, ob ich Lust hätte, für sie Texte zu schreiben. Ich hatte Lust auf alles, was irgendwie Geld bringt. Aber eine Woche später rief er dann an und sagte, sie hätten erstmal noch, sie würden mich auch gerne engagieren als Geburtstagsgeschenk für eine Frau vom WDR im Haus Robinson in Nippes. Ich sagte, ja. So, und da war dann ihr Manager dabei, Manfred Wolf. Und der sagte hinterher, hast du Lust auf Karneval? Ich sagte, ich bin in Westfale, ich spreche Hochdeutsch, bin nicht kostümiert. Ja, also ich glaube auch nicht, dass es funktioniert, aber ausprobieren kostet ja nichts. Und dann bin ich bei einem Vorstellabend aufgetreten im Satori in Köln am 6. November 1988. Als 5. Programmnummer, die Leute sind ausgerastet. Die haben alle gestanden und, weil ich glaube, ich war der erste Mensch, der im Karneval eine Comedy-Nummer gemacht hat. Das gab es vorher nicht.
Als Werbefachmann dann.
Als Werbefachmann, ja. Das gab es so nicht und das war wirklich Comedy. Wie man heute würde man Comedy sagen. Ja, und dann habe ich in der ersten Session habe ich über 100 Auftritte gehabt. Ja, und dann war ich drin.
Dann hast du aber auch Blut geleckt. Also hat es dir wirklich von Anfang an auch Spaß gemacht? Ja. Weil ich meine, man erlebt ja ganz viele unterschiedliche Säle.
Total. Ich habe am Anfang noch versucht, mich da so ein bisschen anzupassen. Eine Brokatweste angezogen und eine Fliege und so. Und dann kam Günther Eilemann vom Eilemann-Trio. Ja. Der
Herr Stelter, Sie sind ein dicker Mann und dicke Männer tragen Sakko.
So, also habe ich mir einen Sakko gekauft. Und, ja, und dann... Das ist, Karneval ist etwas Wunderbares, weil man hat, die Säle sind alle unterschiedlich. Du stehst in einem Saal, wo alle im schwarzen Anzug sitzen, du stehst in einem Saal, wo alle im kunstseidenen Trainingsanzug sitzen, hacken breit, im nächsten Saal sitzen nur Frauen und du musst sie alle kriegen. Das ist schon was Tolles. Und später wurde es dann auch noch philosophisch, aber am Anfang nicht. Also am Anfang habe ich gedacht, geil und Applaus.
Ja.
Und Geld.
Ja.
Dann haben die mir Geld gegeben und zwar... Ich war Student, mein Vater war Metallarbeiter, ich hatte gar nichts. Ja? Und plötzlich hast du, wenn ich da nicht meine Frau kennengelernt hätte, ich glaube, ich wäre Zocker geworden. Aber ich habe meine Frau kennengelernt, war gut.
Da sprechen wir gleich auch noch drüber. Sehr schön. Gut, Transportschlag, Paar 5. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall, wenn wir so weiterspielen, die längste Golfrunde, die du je hattest.
Ja.
Ja. Ah, ist ein bisschen weit links, ne? Für die
aber der ist so nah dran, ich kann man jetzt natürlich
von der anderen Seite ran.
Kann man natürlich drüber spielen jetzt. Ja, bei diesem ersten Auftritt im Karneval, ich rannte so durch das Foyer, weil alle klopften auf die Schulter und sagten, boah, war das toll. Und ich fühlte mich natürlich sensationell. Und dann war da so ein Damenkegelclub. Und die sagten dann, ja, toll, würden wir gerne engagieren. Ich hätte natürlich kein Geld, aber ich könnte mir eine aussuchen. Und so ein Blödsinn erzählt. Ne? Passte mir aber gar nicht, weil ich wollte ja...
Weiter zum nächsten Auftritt.
Nein, ich wollte, dass man mir auf die Schulter klopft.
Ach so, ja? Okay.
War ja Pause, ich stand im Foyer rum. Und dann sah ich da so ein Mädchen, die hat bei uns am Tisch gesessen. Ich wusste ja nicht, wer das war. Dann habe ich da hin und gesagt, Entschuldigung, könnte ich Sie als meine Freundin ausgeben, weil das ist so ein Damenkegelclub, da müsste ich weg. Dann sagte sie, das wissen aber schon, dass das die blödste Anmache ist, die ich bisher gehört habe. Ich sagte, ja, weiß ich. Ne? Ja, da habe ich sie in den Arm genommen, habe sie mitgenommen, habe gesagt, das ist meine Freundin, die entscheidet das und sagte, was, Damenkegelclub? Das darf man nicht, verstehen Sie, ne? So, und dann hatte ich sie im Arm und habe ich schon nicht mehr losgelassen, jetzt sind wir verheiratet, seit 30 Jahren. Alles an dem einen Tag.
So, was haben wir hier? Allerersten Auftritt im Karneval hast du sie kennengelernt. Das ist natürlich wirklich...
Ja, passt, ne?
Ja, sehr gut.
So.
Stark. Dürften immer noch so 170 Meter oder so sein,
ja, ne? Ich probiere mal das. Die Fahne ist da hinten, hinter
dem
Baum.
Ich glaube, hinter dem Baum, genau. Also man kann sie eigentlich jetzt nur gerade schätzen oder erahnen.
Nee, dann war der andere doch besser.
Ja, man muss Entscheidungen treffen, wie im Leben.
Ja, ich wäre jetzt, ich muss ja so ein bisschen an dem Baum vorbei.
Schöner Schlag.
Da sollte er nicht hin, aber...
Ja, jetzt geht es an der anderen Seite vom Baum vorbei, oder genau drüber.
Er sollte natürlich nach rechts, aber... Ist aber liegt gut.
Hat deine Frau dich dann auch immer begleitet, wenn du im Karneval aufgetreten bist?
Nie.
Okay.
Meine Frau kommt zwar aus einer Karnevalsfamilie, aber sie ist absolut nicht karnevalistisch.
Okay.
Nö. Ja, aber das Schöne ist, sie wusste natürlich von vornherein, was das bedeutet. Ihr Vater war immer auf der Bühne, wusste ganz genau, 2 Monate weg.
Ja.
Und das war sehr gut, weil ich glaube, dass einer normalen Frau das so klar zu machen, kann man sich nicht vorstellen. Weil der Stress ist schon was Besonderes.
Ja. Normaler Karnevalstag an einem, noch nicht mal Wochenende, an einem Donnerstag.
Fünf Auftritte.
Ja, fünf. Also das ist jetzt
Samstag, Sonntag, 8.
Ach, Wahnsinn. Weil es schon nachmittags losgeht mit Herrensitzung, Damensitzung. Pro Auftritt ungefähr eine halbe Stunde? Oder wie lange
spielst du auf der Bühne? 25 Minuten, meist wird eine halbe Stunde draus.
Weil die Leute dich nicht gehen lassen.
Hoffen wir mal sehr.
So. Dann, Paar 5, Wasser einmal drumherum ums Grün.
Richtig.
Und die Fahne ist wirklich schön versteckt, plus Gegenwind.
Ja.
Man wächst ja mit seinen Aufgaben, ne?
Ja.
Also ich nehme auf jeden Fall mal einen Schläger mehr, ne? Weil man will ja da jetzt nicht unbedingt zu kurz bleiben.
Ja, der ist es, glaube ich.
Ja, könnte... Oh, so viel zum Thema, man nimmt einen mehr, der ist voll im Wasser.
Der ist im Wasser?
Ja, also den habe ich jetzt nicht schlecht getroffen, aber dann hat er richtig Wind bekommen.
Also ich habe gedacht, der ist es.
Glaube schon, ja.
Das trifft sich ganz gut.
Ja. Weil da noch einer von dir liegt von letzten Mittwoch.
Nee, aber dann nehme ich zwei mehr.
Ja. Ja.
Denn dadurch, dass ich den jetzt hier hingespielt habe und nicht dahin,
ja,
bin ich jetzt eigentlich einen Tick zu nah dran. Aber nach dem Schlag von dir würde ich sagen, vielleicht dann doch nicht.
Würde ich, glaube ich, jetzt auch denken.
Aber mal gucken. Ja. Ist auch noch so kurz, ne?
Ja, sehr gut.
Er ist drauf, ja.
Hat's geschafft.
Aber knapp, hab ich ein bisschen in die Erde gehauen.
Ja, aber.
Und da hat nicht viel gefehlt, dann wäre der auch reingegangen.
Ja, aber jetzt liegt der Pin high.
Jetzt liegt er schön.
Müsste passen.
Ja, hätte ich ihn richtig getroffen, wäre er vielleicht sogar zu weit geworden. Aber schönes Loch, ne?
Wunderschön. Also das ist wirklich toll angelegt. Also sowas ist natürlich charakteristisch.
Das ist, ne? Aber das ist Natur, ne? Also ganz viel Natur. Das ist natürlich, haben sie die Teiche auch angelegt. Aber ich finde, es ist wirklich schön gemacht.
Absolut.
Und der Platz ist jetzt über 20 Jahre alt.
Okay, ja.
Jetzt als wir vor 10 Jahren angefangen haben, war das alles noch nicht ganz so eingewachsen. Ja. Aber
also ist es, glaube ich, wirklich so gut 8-9 Jahre her, da habe ich halt mal hier gespielt. Deshalb, ich kann mich auch noch so ein bisschen an einige Stellen erinnern. Aber ja, ich setze meinen Ball da unten.
Ja, das ist einfach nicht, das ist einfach nicht der schönste Platz der Welt. Aber der beste ist ja immer der am nächsten dran ist.
Genau das. Ja? Das ist schon mal ganz
und ich elementar. Bin in der Viertelstunde hier. Und
das ist wichtig.
Er ist sehr leise, sehr ruhig.
Ja.
Und ich finde sehr viele schöne Anblicke.
Ha. Bin hier mal gespannt.
Ja, und genau auf diesem schwarzen Ding bin ich also ausgerutscht und lag dann.
Ja, und meiner liegt wirklich auch da. Also wenn ich da jetzt auch runtergehe, dann weiß ich schon, was mir blüht. Ne? Aber das könnte oder müsste mein Ball sein. Dann
ich denke ja.
Gehe ich doch mal gucken. Ich kann ja hier
mal versuchen, hier oben.
Über diese grüne
schlechte Erfahrung gemacht. Aber wenn das ist, ist es gut. Und wenn das nicht ist, dann sind wir vom Materialeinsatz her wieder plus minus null.
Nein, ist er aber. Ist alles gut. Jetzt muss ich nur regeltechnisch, müsste ich glaube ich von da drüben
spielen. Ne?
Genau, ich muss einmal noch mal das Wasserhindernis überspielen. Was machen wir denn da? Gut.
Meine Lichter meiner viel besser, als ich gedacht habe.
Ja, nein, das ist hervorragend.
Ja, super.
Also, das nennt man Hole Out, oder?
Jo.
Das nennt man schön gemacht, würde ich sagen. Warte ich gefühlt seit auch das letzte Mal wahrscheinlich, als ich hier am Römerhof gespielt habe, so lange mal auf so einen Glücksschlag.
Aber richtig schön.
Ja.
Einmal komplett rum und dann rein. Also, wie sich das gehört.
Nehme ich.
Würde ich auch machen.
Guter Putt.
Ja, bin ich auch einverstanden.
Gut, da habe ich dir. Schinken. Ja, ich nehme den.
Ich hatte mal auf der MS Europa, wo ich ab und zu auftrete.
Ah ja, okay.
Da hatte ich einen älteren Herrn kennengelernt, der hatte da auch eine Kreuzfahrt und hatte dann in der Golfgruppe gab er dann noch Puttstunden. Und dann hat er mir erklärt, wie man puttet. Und dann hat er mich ausgemessen und vermessen und meine Frau ausgemessen und alles. Und dann hat er erzählt, er würde 25% geben auf seine Putter. Und der Putter, wenn keiner seinen Putter noch spielen würde, wäre er immer noch Weltranglisten Erster. Und dann habe ich gesagt, na gut, 25%. Dann nehmen wir halt zwei, ne? Einen für meine Frau, einen für mich. Da hat dieses Scheißding mit 25% immer noch 600 Euro gekostet. Ne?
Also der Name steht auf deiner Kappe, von daher wird es der Herr Kramski gewesen
Zbigniew Kramski.
Ja.
Ein extrem netter Mensch und ich glaube ihm vieles von dem, was er erzählt.
Ja.
Ich putte, seitdem ich das Ding habe, wirklich besser.
Ja.
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 Aber er hat mir auch, glaube ich, einfach ein paar Sachen beigebracht, die auch mit einem Scotty Cameron klappen würden oder mit einem Two-Ball oder wie die Dinger auch immer heißen. Aber es macht schon Spaß. Und ich habe so viel Geld für Scheiße ausgegeben. Ja, dann
tut es jetzt auch nicht mehr weh.
Mal ein bisschen was mehr für einen Putter. Das geht dann mal durch.
Aber das, was ich bislang bei dir rausgehört habe, ist ja wirklich, also ne, dein Vater metallverarbeitendem Betrieb, dass er da gearbeitet hat, du VWL studiert hast, in der Pommesbude gearbeitet hast und jetzt dann im Karneval wirklich dann viel Geld bekommen hast und du sagst, wenn deine Frau nicht gewesen wäre, dass du wahrscheinlich dann jetzt irgendwie Zocker geworden wärst.
Ich glaube,
Geld ist schon ein Antrieb für dich, ne? Oder?
Das will ich nicht sagen, aber ich hätte mit dem Geld nicht umgehen können.
Okay.
Mhm. Ich hätte mit dem Geld nicht umgehen können, weil wenn man das so gewöhnt ist, dass man mit Mühe und Not immer irgendwie das hinkriegt, dass man sein Auto behält für den Monat.
Ja.
Und wenn das zweite Bier kommt, dann muss er immer einen Kollege bezahlen. Mhm. Und dann plötzlich ist so Geld da. Und dann spielen die Jungs da Karten in der Kneipe und dann bist du dabei und macht nichts, ist egal. Und dann war auch, da warst du auch mal in irgendeinem kleinen Casino in Bonn und in der Altstadt und so. Und das, und ich hatte irgendwie selber den Eindruck, das ist jetzt nicht gut, was du da machst. Und ja, dann haben wir mit meiner Frau lange darüber unterhalten und so. Und das haben dann auch wirklich mal irgendwann einfach an einem Abend gesagt, so, das machen wir jetzt nicht mehr. Mhm. Und seitdem mache ich das auch nicht mehr. Und das ist, glaube ich, war eine super Idee. Mhm. Und das, ja, dieses Entschlüsse fassen ist, glaube ich, was sehr Wichtiges. Mhm. Das muss man 10-mal probieren. Ich habe 20 Mal versucht, aufzuhören zu rauchen. Ja, und irgendwann im Oktober letzten Jahres habe ich dann gesagt, so, jetzt ist aber endgültig Schluss. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich will das nicht mehr. Und ich möchte mein Leben lang beweglich bleiben. Und jetzt müssen wir damit mal Schluss machen. Und seitdem Zigarette ausgedruckt. Gut, der Arzt hat nachgeholfen. Ne? Der hat gesagt, wäre also wirklich wichtig. Aber seitdem klappt es auch. Gut, das sind so Momente.
Glückwunsch.
Und der andere Punkt ist eben, also als ich schon so weit war und gesagt habe, da muss jetzt was passieren. Ich hatte mir dann vorgenommen für dieses Jahr 2020. Also in 2020 20 Kilo runter. Und ich wog auch viel zu viel. Dann kommt natürlich aufhören zu rauchen noch oben drauf. Und dann habe ich von meinen Kindern zum Geburtstag so ein Tracking-Armband gekriegt. Und seitdem gehe ich also jeden Tag 10.000 Schritte. Und das tut mir so gut. Mhm. Ja. Manchmal tut mir das Knie weh. Dann sagt der Arzt auch, ja, sie gehen auch zu viel. Dann denke ich mir, gut, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe weniger und nehme wieder zu. Ja?
Oder festfahren.
Oder ich mache lieber weiter und entlasse das Knie dadurch, dass ich noch weniger wiege. Und das ist jetzt das Ziel. Also dieses Jahr 2020 habe ich bald hinter mir. Mhm. Und nächstes Jahr ist es dann 2021-10.
Sehr gut. Bist du sehr konsequent in dem, was du tust?
Nein. Ich bin lange nicht konsequent, aber wenn ich konsequent sein will, unbedingt, dann bin ich es auch. Danke so. Ich habe einige konservative Verhaltensmuster. Ich bin zum Beispiel aus Prinzip pünktlich. Ich kann gar nicht gut damit umgehen, wenn jemand sagt, ja komm, wir fahren nur eine halbe Stunde, das kann ich nicht. Also, dann anrufen, Bescheid sagen, kein Thema. Aber so diese Menschen, die mal irgendwann kommen, das kann ich nicht.
Ja, es bringt dir natürlich auch deinen Beruf mit sich. Also ich meine, wenn du zu spät zu einem Auftritt kommst, geht der, also zumindest in der Karnevalszeit.
Ich denke, manches Mal, wenn ich so auf Handwerker warte oder so, dann denke ich manchmal, wenn ich so arbeiten würde, wäre ich pleite. Ne? So, jetzt haben wir hier dieses schöne Loch. Das ist die 7. Ah. Die 7 ist wunderbar. Das ist das kürzeste Par 4, das wir haben. Das ist unter 300 Meter lang. Das heißt, unsere richtigen Cracks hier auf dem Platz, die spielen das natürlich im ersten an. Ne? Mhm. Weil es noch dazu ein Dogleg ist, den man jetzt nicht so gut sehen kann. Aber es geht über den See.
Ich überlege jetzt gerade wirklich, wo. Aber hier sehe ich ganz
geht
viele
über Bunker. Den See, über den See. Und dahinter ist dann der. Ja. Und das Grün ist noch hinter einem massiven, fiesen Bunker.
Okay.
So, aus irgendeinem Grund sollte man den Ball also einfach in Richtung der Bunkerlandschaft spielen. Und wenn man ihn da mitten reingelegt kriegt, kann man mit dem zweiten perfekt angreifen. Okay. Aus irgendeinem Grund spiele ich den immer links da vorne ins Rough in Richtung des anderen Wassers. Warum? Weiß ich nicht. Also, wir wissen ja, normalerweise spiele ich gerne um den Körper rum nach rechts. Warum ich hier immer nach links spiele, keine Ahnung.
Also, der Podcast heißt ja auch extra Be Good. Ja? Also von daher, mir geht es ja auch wirklich immer darum, wirklich dieses positive Denken. Ne? Also, dass man einfach visualisiert, wo soll der Schlag halt hingehen. Und das Negative muss man wirklich ausblenden.
Ich habe einen Pro gehabt auf dem Schiff. John Sample, unglaublich netter Kerl, der jeden Tag per WhatsApp seiner Frau eine Blume schickt, die er irgendwo fotografiert. Das ist wunderschön. Und der hat zu mir gesagt, was steht auf deinem Nike-Hemd? Und ich sage, ja, so ein Swoosh. Sagt er, nee, nicht das Swoosh. Da drunter, was steht da?
Just do it.
Ja. Stell dich hin und just do it.
Ja. Ja. Genau. Und guck dir das Ziel an.
Ja, gut, aber der Mann ist Pro, der kann das auch.
Aber auch der, ich meine, würde sonst jetzt irgendwie schon die US Open gewonnen haben, wenn er jetzt der totale Überflieger gewesen wäre.
Wahrscheinlich.
Aber er hat zumindest ja einiges richtig gemacht. Und siehe da.
Da ist er.
Würde ich sagen, besser geht's nicht.
Doch. Er kann ruhig noch in Richtung weiter Richtung Bunker, aber der ist schon sehr schön.
So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Bist du Perfektionist? Also willst du dann auch immer wirklich 110%?
Ja, noch 10 Meter weiter und 10 Meter weiter nach rechts wäre schon schön gewesen. Aber
bei dem Golfschlag ja. Und wenn es jetzt um dein Bühnenprogramm, um einen Auftritt geht, um dein Buch, 110?
Ja. Mhm.
da hinten kommt übrigens die Sonne raus. Das finde ich persönlich jetzt ganz hervorragend.
Just do it.
Just do it, ganz genau.
Ja, das meine ich.
Aha.
10 Meter weiter und 10 Meter weiter nach rechts. Ne?
Ja, wie gesagt, mir muss man nur sagen, was ich zu tun habe. Ja,
hab ich gemacht.
Mache ich das, sehr gut. Ja, das ist hier mein antiquiertes Holz 3. Das habe ich so lange in der Tasche, seit ich Golf spiele.
Weil es intensiv funktioniert.
Es ist wirklich, weil es einfach funktioniert. Und ja. Es gab noch keinen Grund. Ich hatte von dieser Schlägerserie mir dann auch das Holz 3 gekauft und habe es nach 2 Monaten gerne wieder in den Schrank gestellt.
Weil dieser Driver mir mal auf einer Reise kaputt gegangen ist. Schaft gebrochen. Dann haben die mir den repariert, aber ich musste erstmal einen Driver haben. Da habe ich mir für 100 Euro mehr einen Callaway Big Bertha einstellbar, sonst was, wunderbaren Driver gehabt. Der ist jetzt in Holland in dem Bag,
okay.
Weil ich hier spiele den alten G25 von Ping. Aber der passt gut. Und das Holz geht auch, spiele ich ja auch von G25. Der neue, der Ping E400, der mit dem Dreierholz, der ist Zierde. Aber der sieht natürlich im Bag sehr schön aus.
Sieht wunderschön aus. Woher kommt dein Perfektionismus?
Ich glaube, in erster Linie ja. Der Perfektionismus kommt immer dann ins Spiel, wenn ich Publikum habe. Ja? Dann, wenn ich Leser habe, Publikum habe, dann möchte ich es. Ich möchte einfach, dass die Leute hinterher sagen, Mann, toller Abend gewesen, habe ich Spaß gehabt. Und es freut mich auch, gerade wenn sie so Leute sind, die gedacht haben, ja, 7 Tage, 7 Köpfe, Karneval, er setzt sich dahin und erzählt ein paar Witze. Und wenn die dann hinterher nach Hause gehen und sagen, oh, das war was ganz anderes, als ich gedacht habe, das befriedigt mich richtig. Ja? Ich habe mal eine Serie gedreht, die hieß Bernds Hexe. Da habe ich Bernd Bauermann gespielt, einen Bankangestellten, der war mit einer Hexe verheiratet. Und ihre Zauber gingen meist falsch für RTL, eine Sitcom. 4 Staffeln, hat viel Spaß gemacht. Und einer der Kollegen, die mit mir gespielt haben, war Max Müller. Max Müller kennt man heute ganz gut, der ist in diesem Soko Innsbruck. Spielt er den Uniformierten im London, das ist Max Müller. Und der hat mir gesagt, er würde mir gerne mal ein Horoskop legen. Er glaubt da total dran und so, und ich eher weniger. Aber er hat dann gesagt, gut, machen wir mal. Dann haben wir uns abends mit einem Horoskop erstellt, dann haben wir abends mit einer Flasche Wein das besprochen. Und er sagte dann also, jedem Horoskop ist eine offene Wunde. Und die offene Wunde ist fast immer bei den Leuten bei der Freundschaft, vielen Leuten bei der Partnerschaft. Ja, dass es da immer so gibt, nach dem Motto, das wird nie ganz richtig sein. Du wirst immer irgendwie unter deinen Freunden leiden oder unter deiner Partnerschaft leiden und so. Und bei mir ist es im Berufshaus. Er hat gesagt, du wirst mit deinem Beruf nie zufrieden sein. Du wirst nie sagen, das ist es. Es wird immer Arbeit sein. Ja, das ist bei mir auch. Das ist aber auch nicht schlimm.
Genau, weil das treibt dich ja an.
Das treibt mich die ganze Zeit an, finde ich gut. So, jetzt müssen wir eben gucken. Jo. Haben sie das Ding auch fies dahingestellt?
Ja, also die Fernposition links auf dem Grün. Mein Laser sagt 126 Meter. Leichter Gegenwind. Just do it. zu viel positive Energie.
Alles gewollt, was ging.
Ja.
Ja.
Nice and easy, das ist der Spruch.
Also dieser Schlag hatte mit Just Do It nichts zu tun.
Aber nice and easy war in meiner allerersten Golfstunde. Ich war ein Jahr in den USA und meine Gasteltern waren da Mitglied in einem Golfclub und hatten gesagt, ja, dann bist du bei uns, hat dann natürlich als Familienmitglied auch dabei. Wir spendieren dir eine Golfstunde, damit du Griff und alles halt mal richtig halt sei. Wenn du mehr brauchst an Golfstunden, dann das musst du die halt dann selber bezahlen. So, und ich war 17 und hatte mit Sicherheit kein Geld für Golfstunden, aber diese eine Golfstunde, da war wirklich der Spruch, keep your head down, ne? Also dass man wirklich auf den Ball guckt und nice and easy. Von daher, das ist dann auch bei mir wirklich
keep your head down, nice and easy.
Also ich sag mal, meine Schwunggeschwindigkeit geht ja eher in den Minusbereich, aber es bleibt zumindest relativ halt auf der Bahn, ne? So, deshalb ist das. Moment, jetzt habe ich aber auch gerade, doch einmal müsste ich noch mal kurz gucken, sonst ärgere ich mich, weil gerade eben der Schlag war ja so viel zu kurz. Ja, ich glaube, es waren nämlich die 2 Schläger, die man hier mehr nehmen muss.
Ist auch wieder ein klarer Gegenwind.
Ja, genau, deshalb. So.
Nimmst 2 Schläger mehr?
2 Schläger nehme ich jetzt mehr, also das waren jetzt 114 Meter. Oh, jetzt würde ich bei dem Wind fast noch mal mehr nehmen. Ja. Und auch ein schöner britischer Spruch, if it's breezy, swing easy. Ne? Ist also auch ein, den man sich merken kann.
Ich fand auch den Spruch sehr schön. Ist die Lage schlechter, leg ihn etwas rechter.
Auch gut, richtig.
Ja. Das hilft mir als Linkshänder nicht weiter.
Ja, das stimmt natürlich auch. Ja.
Ist der Ball ein Stinker, leg ihn etwas links.
Ja, sehr schöner Schlag.
Genehmer.
Wunderbar. Ja. Hatte, meine ich, sogar ein bisschen Backspin.
Och, wenn ja, dann wüsste ich nicht warum. Insofern macht es wenig Sinn. Ja,
aber der war wirklich der gute Ballkontakt, sehr schön.
Ja. Hat mir gefallen. Das war. So sollte der andere eigentlich auch sein. Aber weil ich den gleichen Schläger genommen hätte, wäre der andere auch sicher im Bunker gewesen. Insofern war es vielleicht sogar ganz richtig.
Dann gut noch einmal vorzulegen. Aber ein sehr schönes Golfloch, das finde ich gut. Also ne? Nicht jetzt nur, weil es kürzer ist, aber weil es hier sehr schön
ist. Das ist spannend, man kann da wirklich schön, da mit diesem massiven Bunker davor.
Ja, sehr schön. Und ich finde es auch heute, es ist doch nicht kalt. Also es ist eigentlich...
Na, ist gut.
Also,
gut, ich habe jetzt hier so ein gefüttertes Pützchen an. Und
Man soll sich ja auch gerade zu Corona-Zeiten nicht erkälten jetzt unbedingt.
Nein, das wäre. Ich habe auch schon meinen Grippeimpftermin.
Ja, wie verbringst du denn dann wirklich, also wenn eine normale Karnevalssession ist, trinkst du morgens erstmal einen Liter frisch gepressten Orangensaft und
Nein, ich nehme meinen Vitamincocktail, dieses, ich will jetzt nicht sagen, wie er heißt.
Okay, also.
Den nehme ich auch jeden Tag und das ist seit November, ab November immer. Dann Cistus-Tee habe ich immer dabei.
Das sagt mir gar nicht Cistus.
Cistus ist die kretische Rose, da gibt es einen Tee von und ich glaube, dass der mir wirklich hilft.
Ja.
Und ansonsten keine kalten Getränke, vor allen Dingen keine kalten Getränke mit Hefe. Das heißt, Bier fällt völlig aus.
Okay. Ja? Aber nicht ab dem 11.11., sondern dann wirklich in der heißen Phase.
Für mich fällt Bier sowieso aus. Ich trinke
Tee.
So gut. Ich bin ein großer Freund des Weines. Ja. Und ich trinke auch gerne mal ein Glas zu viel.
Oh ja, Herr Kramski wäre zufrieden. Ne? Guter Patz, sehr schön. Ja, gute Länge. Easy Bogey mit einem schlechten Schlag dabei.
Das ist doch gut. Okay.
Ja. Oh, der war leider nicht so ganz gut. Okay. Nehmen wir doch. Gutes Loch.
So, das nächste Loch mag ich deswegen so, weil ich da zwei vorhabe.
Aha.
Und man ist eigentlich. Also ist das schwerste Loch auf dem Platz und ich finde nicht.
Okay, gut.
Ich habe dieses hier schon sehr oft viel schlechter gespielt.
Ja, glaube ich. Also wie gesagt, Länge ist nicht
wenn,
alles.
Wenn man,
ne?
wenn man das da vorne nach ein bisschen nach links zieht, dann hängst du schon in den Seil. Oder bis hier hängst du in den Bunker, der die hohe Kante hat. Weil oft liegen die ja auch, gehen die ja fast hin, dass das ganz hinten am Bunker liegt. Also ich finde es nicht so einfach. So, aber dieses hier, unsere 8, auch ziemlich lang, 370 Meter. Und davor ein schönes Wasser. Nur. Wenn man also 6 darf, dann heißt das natürlich, wenn man einen schönen Abschlag hat und den zweiten auf 95 bis 100 Meter legt, so wo ich eine brauche, mit dem dritten drauf, 2 Putts, ist ein 5. Also kann ich da immer sehr schön
punkten.
Einen Punkt mehr machen.
Sehr gut.
Viel mehr ist meiner Ansicht nach schwierig. Also wenn du musst schon eine sehr große Länge haben, um das Ding den zweiten anzugreifen.
Ja. 378.
Dann wieder 380 Meter, also sehr häufig hier. Und das Wasser sieht hier weniger schlimm aus, als es wirklich ist. Also ich denke mal, das Grün ist sehr groß.
Ist das unsere Fahne da hinten rechts?
Nein, ne? Die Fahne ist, wäre hier hinter.
Ah ja, okay.
Also wie gesagt, ich merke
nichts das Ding zu erkennen, gut. Die Fahne, gut. Mhm.
Also man sieht links den Bunker.
Ja, okay.
Alles rechts vom Bunker ist Fairway.
Alles klar. Gut, normalerweise, zeig mir mal den Weg. Dann.
Normalerweise haue ich ihn immer ein bisschen zu weit rechts.
Gucken wir
probier
mal.
Das mal zu lassen heute.
Genau, just do it. Optimal.
Ja, der ist gut.
Mitte Fairway.
Da ist er schön.
Ja.
Ein bisschen weiter links wäre vielleicht dann nicht schlecht. 20 Meter weiter nach vorne wäre auch nicht schlecht.
Okay. Gut, ich guck mal, was sich machen lässt.
Ja, wunderbar. Der ist es.
Gut.
Der ist es. Schön. Ach, hervorragend.
Ja.
Also jetzt nehme ich das zurück. Ich glaube, jetzt kannst du sogar angreifen.
Ja, gut. Ich entscheide wirklich sowas immer dann. Also ne, man muss ja echt immer erst mal gucken.
Ja, aber der liegt jetzt wirklich toll. Also.
Ja. Hattest du wirklich mal ein Erlebnis im Kölner Karneval auf der Bühne, wo du sagst, das war wirklich dein Highlight? Oder sind es so viele, dass du gar nicht einen Moment, einen Punkt rausgreifen kannst?
Ja, ich denke, es waren so viele. Ja. Also, es waren, also die Geschichte mit Rudi Carrell war natürlich toll. Aber es waren auch sehr viele andere schöne Sachen. Rudi Carrell hatte mir halt gesagt, hast du ein Holländerwitzchen Programm? Ja. Nein, aber wenn du willst, ist er gleich drin. So, und dann habe ich den Holländerwitz auf der Bühne erzählt. Und er kam von der Seite rein, hat ein Glas Kölsch in der Hand. Und drückt mir das in die Hand. Und Rudi wusste natürlich genau, wenn ich hier die Gitarre habe und hier ein Kölsch, kann ich nicht mehr reagieren. Rudi hat immer visuell gedacht. So, und ich hatte also mein Kölsch in der Hand. Und er ging 2 Meter zurück und machte so. Und ging wieder. Weil dann natürlich getobt, wie die Wahnsinnigen. Das war ganz toll.
Ich muss das kurz für die Hörer sagen. Bernd Stelter zeigt mir gerade, dass Rudi Carrell ihm den gestreckten Mittelfinger gezeigt hat. Ich dachte eigentlich, er hätte dir jetzt ein Kölschglas ins Gesicht
geschüttet. Nein, er kam auch hinterher. Das wäre ja. Sehr typisch gewesen.
Ja, genau.
Kam auch hinterher noch auf die Bühne. Er sagte, nein, wir sind gute Freunde und so. Ja. So, und dann sagt er, wo geht's jetzt hin? Ich sage, in die Kölner Arena. Was ist die große Ding? Ja. Komm ich mit. So. Er hat sich wieder hinter der Bühne einen Kölsch besorgt. Und geht direkt an allen vorbei zur Treppe von der Bühne und setzt sich dahin.
So, dass das Publikum ihn auch sehen konnte?
Ja, weil okay, man kriegt, ja. Kriegt man nicht mit.
Okay, ja, ja.
So, dann ja. Sagte der Chef von der Kölner Arena, was macht der Herr Carrell da vorne? Was soll ich sagen? Ne? Ich habe dann gesagt, ja, der hört so schlecht, was natürlich völliger Blödsinn ist. Ne? So, und dann habe ich da wieder meine Holländer gebracht und Rudi kam hin, hat einen gestreckten Mittelfinger gezeigt und die Arena ist ausgetickt. 10.000 Menschen am Brüllen wie am Spieß.
Ja.
Und hinterher sagte dann der Chef von der Arena, das machen Sie nicht nochmal mit mir, Stelter. Ich sage, wieso, was war? Sie hätten mich fragen müssen. Ich sage, hätten Sie denn ja gesagt? Ich glaube nicht. Ich sage, sehen Sie.
Aber was heißt Chef von der Kölner Arena, sprich der Sitzungspräsident Leiter?
Nein, der Chef von dieser Gastspieldirektion, die das macht.
Okay, alles klar.
Ja. Der Veranstalter. Aber es waren auch viele andere schöne Dinger, Heiratsanträge auf der Bühne. Und
die du bekommen hast oder die du verlesen durftest? Ja.
Wo dann immer sagt, darf ich mit hochkommen? Und ja, so. Ja, ja. Dann herrliche Geschichten passiert. Ja. Und was ich natürlich im Allgemeinen liebe, wenn man nachts um 12 oder 12:30 in einen Saal kommt, wo du denkst, meine Güte, eigentlich sind die jetzt hundemüde, die können auch nicht mehr. Mhm. Und wenn die dann noch richtig abgehen, das ist es dann für mich. So, ich habe jetzt hier 295 Meter. Fahne steht weit hinten. Also.
Macht man besser keinen Blödsinn, ne?
Nee.
Wunderbar.
Ja, da soll er hin.
Sehr gut.
Ja.
Ah, perfekt. Mitte Bahn, gut vorgelegt.
Ja, ich will ja immer die 95 Meter haben. Ne?
Ja, aber viele wissen genau dieses Spieltaktische nicht wirklich erstmal umzusetzen. Oder dass man wirklich den Schlag ins Grün, da muss man eine gute Distanz. Ja,
die meisten hauen jetzt alles, was sie haben, genau. Und wundern sich, dass der Ball hinten ins Wasser rollt. Ne?
Ja, das oder dass sie dann halt eine Distanz haben, die sie halt auch wirklich da nicht können. Weil ein 60-Meter-Pitch ist halt durchaus schwerer als ein voller Schwung. Dann halt von
halber Schwung ist bei mir was ganz Schwieriges.
Ja.
Tja.
Ja, ich darf es zumindest mal probieren, ne?
Ich würde sagen, ja.
Würde ich mal denken. Ich gucke mal gerade auf die Distanz.
Also Anfang grün sagt meine Uhr 135.
Ja, das sollte...
Das müsste ja machbar sein.
Bis zur Fahne 153, dann würde jetzt der Sky-Kommentator sagen, hat genügend Grün zum Arbeiten, ne?
Ja. Na, der würde wieder sagen, 140 Meter... Neuner Eisen.
Ja, sowas, ja genau. Das wäre aber dann bei Jordan Spieth. Und hier der Wind, ich nehme dann doch auch eher einen Schläger.
Also für Bryson DeChambeau wäre es ein Pitching Wedge.
Der Wahnsinn. Also, aber der ist ja wieder das Beispiel, mehr Masse bringt dann halt doch was. Also von daher mit deiner...
Aber er ist auch das Beispiel, mehr Masse sieht aber auch scheiße aus.
Er ist echt Popeye, ne? Ja. Aufgepumpt.
Aber man gewinnt nicht einfach so eine US Open, ne?
Nee, definitiv nicht. Sehr dünn getroffen. Ob der es schafft? Oh, so gerade.
Ah.
Ja, das war leider kein schöner.
Hat nicht viel gefehlt. Also, er könnte da aber noch liegen, ne?
Ja, ja. Also, ich glaube, spielbar ist er, aber das...
Aber Golf ist für mich sogar so entspannt, das gilt sogar fürs Fernsehen. Wenn ich so, wenn ich bis 100 Kilometer habe zum Auftrittsort, fahre ich nachts nach Hause. Und dann sage ich meist meiner Frau, wenn wir Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, sage ich, nehme mir noch ein bisschen Golf auf, weil ich bin ja meist so halb eins oder was zu Hause. So, und dann spielen wir mal zurück, Stunde Golf, dann schütte ich mir ein Gläschen Weißwein ein und dann. Und wenn der Bildschirm sich grün färbt, dann steht im Normalfall das Glas Weißwein da am nächsten Morgen noch. Das ist.
Schläfst du wunderbar auf der Couch ein, ja?
Also grüne Bilder auf dem Fernseher, das ist.
Ja, also muss ich auch sagen, hat was Meditatives. Aber ich gucke auch wirklich sehr gerne Golf im Fernsehen. Ich kann mich jetzt auch nicht unbedingt da 2-3 Stunden am Stück vorsetzen, aber das kann so wunderbar nebenbei laufen. Ne? So,
ja, oder? Ich kann das auch 2-3 Stunden. Also, wir haben in Holland extra mit allen Tricksereien
Die Möglichkeit.
Schön. Ja. Weil ursprünglich sollten da keine Satellitenschüsseln hin. Aber da hat ein Freund von mir, der ist jetzt 80 geworden, war früher mal bei der Fotograf bei der Formel 1 und hat dem Campingplatzchef erzählt, er müsste aus beruflichen Gründen die Schüssel haben, weil er sonst nicht Formel 1 gucken kann. So. Und dann sagt der Campingplatzchef zu mir, nein, Schüssel wollen wir nicht, weil das sieht scheiße aus, wenn da so mit überall diese komischen Schüsseln rumtouren. Und dann habe ich gesagt, ja, und warum hat der eine? Ja, der braucht es aus beruflichen Gründen. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, ich bin Moderator beim WDR-Fernsehen, war ich damals noch. Und ich sage, und mein Sender gibt es nur über die Schüssel. Also wenn es jemand aus beruflichen Gründen braucht, dann ich. Ich habe denen noch nicht gesagt, dass ich nicht mehr Moderator bei WDR-Fernsehen bin.
Wie viele Jahre hast du das gemacht in der WDR?
10 Jahre.
Zehn Jahre.
War auch eine. Ja. Mein Fernsehleben lässt sich ganz einfach einteilen. Also mal abgesehen von, weiß ich, 30 Sendungen, So lacht NRW und 31 Mal Verstehen Sie Spaß mit Frank Elsner.
Wirklich?
Da habe ich immer den Bericht zur Lage der Nation gemacht und so, das war schön. Ja. Aber eigentlich kann man das festhalten, oder 4 Staffeln Bernd Sechse war auch schön. Aber eigentlich kann man sagen, 10 Jahre, 7 Tage, 7 Köpfe, 10 Jahre NRW-Duell. Und danach habe ich eigentlich auch gesagt, so, ist gut. Ja, ist gut, weil man hat sowohl bei 7 Tage, 7 Köpfe gemerkt, oh, den Gag hatten wir schon mal. Oder man hat gesagt, was war das Thema Buchmesse? Man war das letzte Mal, vor 7 Jahren, was haben wir geschrieben? Komm, hört um, weiß doch kein Mensch mehr. Dann ist Zeit, dass man gehen soll. Und bei dem NRW-Duell habe ich auch gemerkt, da sind Fragen,
die kennst du schon.
Die kennt man schon.
Ja, okay.
Und auch der richtige Zeit, um den richtigen Zeitpunkt mal aufzuhören. Mhm. Wenn dann allerdings Corona kommt und man hat plötzlich keinen Fernsehen mehr, denkt man sich, oh, das war eine scheiß Idee gewesen. Ne?
Aber du bist immer freiwillig gegangen?
Ja, ganz freiwillig geht man nie.
Aber
wenn man unfreiwillig geht, muss man zufrieden gehen. Das ist entscheidend. Also freiwillig bin ich beide Male nicht gegangen.
Okay. Super.
Der ist es.
Wahnsinn.
Der ist es.
Sehr schön.
Den nehme ich.
Ja, das würde ich aber auch. Ja. Schwerste Loch auf dem Platz. Mhm. 2 Schläge vor, Patten zum Paar. Ne? Ja. Also das ist.
Deswegen sage ich, mein Liebling.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Und das gelingt ja einige Male. Das ist.
Ja, sehr gut.
Weil ich, dass ich ihn hier so auf 105 bis 90 Meter kriege, das klappt öfter mal. Als ich noch bei 22 war, da hatte ich die nächste Bahn auch noch 2 vor. Das war sehr praktisch, das ist jetzt leider nicht mehr der Fall. Aber deiner liegt auch ganz gut, dass ich es sehe.
Ja, ich kann ihn zumindest chippen, aber da erhofft man sich natürlich halt auch, wenn man jetzt eigentlich ein mittleres Eisen hat, den hätte ich eigentlich auch als besser treffen können, dürfen, sollen.
Ja.
Wie auch immer.
Aber du hast ja gesagt, nicht ganz voll getroffen.
Ja, genau.
Ja.
Länge war okay, aber da haben wir zumindest 2 aussichtsreiche Paarchancen, oder?
Ja.
Normalerweise würde ich jetzt den dreckigen Ball erstmal sauber machen, aber ich denke mir, jetzt warte ich noch bis zum Ballwaschautomat.
Ich bin mir nicht sicher, ob die Ballwaschautomaten schon wieder im Spiel sind.
Ach so. Und vielleicht hätte ich es tun sollen, also ihn selber, dann wäre er noch reingelaufen. Super! Also, Bernd Stelter, das Paar auf Handicap 1 Loch.
Ja.
Hervorragend, ja.
Gibt vier Punkte, aber die brauche ich auch, weil ein Mist, den ich vorher gespielt habe.
Ja, aber wirklich.
Ja, das war schön.
Sauber. Ja, waren auch 4 hervorragende Schläge.
Ja, wir hatten letzte Woche habe ich in Münster in einem sehr schönen Platz Aaldrupper Heide gespielt. Da hat mein Freund und Kollege Werner Schulze-Erdl mit Jan-Josef Liefers ihr Krimiturnier gemacht
für die
Eagles. Sehr witzige Angelegenheit. Ich spiele also seit 8 Jahren bei den Eagles mit.
Das ist diese Charity-Veranstaltung Gemeinschaft. Ja,
es sind halt viele Fußballer und alte Sportler. Klaus Wolfermann, der Speerwerfer, und Steffi Nerius und Jan-Josef. Sonja Zietlow ist dabei.
Oh, super.
Franz Beckenbauer mal ab und zu. Und das ist halt immer auch ein Familientreffen. Und das ist auch sehr witzig. Und ja, wir haben auch sehr viel Geld für gute Zwecke eingenommen. So, und letzte Woche war das einzige Turnier in diesem Jahr.
Was du mitgespielt hast.
Ja.
Nee, so. Die anderen. Also von den Eagles jetzt.
Ja. Hm? Und eigentlich sollte am letzten Wochenende das der Präsidentencup sein. Der ist auch ausgefallen. Also sehr schade. Also das ist.
Wie läuft so ein, ich sag jetzt mal, so ein Promi-Turnier ab? Also spielst du, da kauft sich jemand praktisch ein, um mit dir zu spielen?
Also ich sage normal, also die Frage immer, möchtest du mit deiner Frau spielen oder so? Und ich sage dann normalerweise, nein, ich bin völlig frei, weil die Leute halt geben halt Geld dafür aus, dass sie halt mit Prominenten spielen. Ja. Obwohl die geben wahrscheinlich eher was dafür aus, mit Franz Beckenbauer zu spielen, als mit mir. Aber trotz allem möchten sie halt schon mit Leuten, die man kennt, spielen. Ja. So, und die müssen natürlich auch viel Geld dafür bezahlen, dass sie mitspielen können. Und dann trifft sich dann am Abend vorher zum sogenannten Come-Together. Das Come-Together ist natürlich ausgefallen letztes Mal wegen Corona. Wir sollten ja eben nicht together kommen. Und da trifft man sich normalerweise, und das ist schon sehr lustig. Dann ist es die Frage, was man getrunken hat, ob man am nächsten Morgen noch Golf spielen kann. Das hat nicht immer funktioniert. Okay. So, die 9.
Sieht das heißt, ein paar 5 aus, weil die Fahne ist sehr weit weg.
Ja, das ist die Bahn, mit der wir auf unser Clubhaus zuspielen. Auf das sogenannte Zwiebi, das Zwischenbier, das bei Herrengolf gerne am Halfway-Haus genommen wird. Sehr, sehr schön. Das Fairway ist wieder riesenbreit, was nicht bedeutet, dass ich es treffe.
Erinner dich an den Schlag gerade.
Eben, und dann machen wir das wieder so. Jawohl. Ah, auch was ist los mit mir?
Ja, es ist wie gut.
Ich sag ja nichts.
Sehr schön. Mitte Fairway.
Also vor 3 Wochen waren sie alle noch 20 Meter länger.
Ja, dann klar. Aber auch jetzt, ich finde, er ist in einem wirklich guten Zustand. Also
ja.
Kann man schön wirklich gut spielen.
Prima. Bisschen vor 3 Wochen war er natürlich nicht in einem guten Zustand. Er war halt nur so trocken, dass er die Bälle bei weiß wie weit gesprungen sind. Aber jetzt finde ich, sieht er wieder richtig schön aus. Und so kurz, dass halt so wenig Regen und schon wieder alles grün. Ne?
Ja. So, nimmst du denn wenn der Krimi Cup ist, deine Gitarre dann auch mit?
Ja.
Und unterhältst die Menschen?
Ich habe ja ein Golf-Comedy-Programm.
Ach.
Ja.
Aber dann haben wir für die zweiten 9 haben wir ja.
Irgendwann war mir aufgefallen, es gibt immer irgendwelche Show-Einlagen bei Siegerehrungen und die haben immer mit Golf nichts zu tun. Dann habe ich mal gesagt, müssen wir was über Golf machen. Und dann haben gesagt, oh, ganz vorsichtig, kommt immer ganz schlecht an, wenn die Leute dann sich witzig machen über Golf. Nur, das glaube ich, aber ich spiele es ja selber. Ja? Und insofern, das ist eine andere Geschichte. So, und dann Titleist 7, Abschlag 3. Vor mir erstreckt sich so ein Weiher. Der geht vorüber oder vorbei. So Weiher gehen mir auf die Nerven.
Ist klar.
Und also solche Parodien kommen natürlich dann immer schön über den Wolken, fliegt mein Ball in Ferien, fliegern um die Ohren. Also das sind schöne Parodien. Oder auch diese sehr schöne Geschichte. Wir sind alles gute Golfer, wenn wir scheitern, dann nur knapp. Denn der Ball, der startet gerade, aber dann biegt er ab. Wir haben so ein breites Fairway. Und wo landet der Ball? Immer irgendwie im Nirgendwo. Und irgendwer, er singt auf jeden Fall. Slice ist Scheiß. Na, 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 na. Slice ist Scheiß.
Sehr gut. Da stehen aber dann schon alle auf den Tischen.
Da steht der Saal, ja.
Ja, hervorragend.
Ach, und da gibt es ja schöne Sachen. An Tagen wie diesen brauchst du einen One-Man-Flight. An Tagen wie diesen wünscht man sich Unsichtbarkeit. Oder,
aber ich möchte wirklich gerne noch mal ein bisschen erfahren, wie setzt du dich, hast du wirklich einen Schreibtisch, ein Arbeitszimmer, ein Musikzimmer, wo du dann sagst, okay, ich bin jetzt in 2 Wochen mit den Eagles da und da, ich schreibe jetzt ein
Programm
dafür eine Viertelstunde, 20 Minuten, weiß ich nicht wie lange.
Nein, so schnell geht es nicht.
Nein, ich meine jetzt,
ich brauche 1-2 neue Parodien, das würde gehen. Ja?
Ja.
Da muss man sich überlegen, was haben wir neue Lieder gehabt? Gab es irgendwas?
Ja.
Wann treffe ich den Ball? Vielleicht morgen, übermorgen oder so, dass man ja sowas überlegt.
Mhm.
Oder gleich auf 7 Brücken musst du gehen. Ein paar 7 Freunde müsste es geben. Das würde ich ohne Doppelbogey überleben. Da muss man halt, man muss immer nur eine Idee haben, der Rest ist wieder Handwerk.
Ja. Ja. Aber dann sitzt du am Computer, sitzt du am Klavier, hast du deine Gitarre in der Hand?
Erstmal am Computer und schreibe die Texte und dann normalerweise mit Gitarre oder am Klavier. Klavier heißt aber komponieren und Gitarre heißt parodieren. Das ist so der.
Ah ja. Mhm. Also so. Zwei hervorragende Abschläge, wunderbar. Mitte Fairway.
Ja, liegt auch wieder richtig.
Moment, ist das wirklich ein Par 5? Nein, ein Par 4, ne?
Ein Par 4.
Ja, okay, gut.
Das ist ein Par 4 und die Fahne ist mal wieder wie immer ganz hinten.
Okay. Ja, dann hat man viel Grün zu arbeiten. Das ist, wie gesagt, das Positive.
Was habe ich da jetzt gemacht? Das weiß auch keiner, ne?
Sicher vorgelegt. Und Mitte Fairway. Also und todsicher
vorgelegt. Ja. Ja, und 15 Meter zu kurz natürlich, aber gut.
Ja, aber ich sehe, die 100 Meter Marke ist in der Nähe. Das, mit dem Rückenwind kriegt man das kompensiert.
Ja, mal gucken.
Warum macht ein Jan-Josef Liefers so etwas, ich sag jetzt mal, wirklich ein Charity-Turnier ins Leben zu rufen?
Ich glaube, er spielt erstmal sehr gerne Golf, ist auch ein bisschen Golfverrückter. Mhm. Auch mit Wolfgang Bosbach und so, ja. So.
Genau.
Und dann hat er natürlich den Werner Schulze Erde dabei, der auch so ein bisschen so ein Organisationstalent ist. Und dann sitzt man irgendwann zusammen, trinkt zwei Glas Wein und dann kommt man auf scheiß Ideen.
Die aber Spaß machen und
die,
noch was
die,
Gutes.
Die dann Spaß machen.
Und vor allem ja zu einem guten Zweck dienen. Also.
Ja.
Ja, ich habe nur 166 Meter, allerdings Rückenwind. Deshalb,
und zwar richtig, richtig Rückenwind.
Gucken mal, was passiert.
Ja. Bisschen Glück war dabei.
Ja, würde ich auch sagen. Aber liegt auf dem Grün. Ich würde sagen, das sind so ungefähr die 95 Meter, ne? Jetzt mit Rückenwind, oder?
Ja, es sind 105 und ja. 122 Ende Grün.
Ja.
Ich nehme also einen mehr. Das ist der zweite jetzt schon, der
ja,
so blöd
ist. Ja, das stimmt, aber... Ich würde sagen, alle Hindernisse geschickt umkurvt.
Ja, aber das muss ich auch mal wieder einen hochkriegen, Mann.
Ja.
Zweite hintereinander. Und das mit meinen Eisen, die dürfen das, ist normalerweise nicht so.
Ja. Bei mir ist es sehr häufig, wenn ich mit Rückenwind spiele, mache ich meistens einen schlechteren Schlag.
Also komisch,
es ist wirklich komisch. Man denkt ja, ach super, jetzt habe ich endlich Rückenwind. Ja. Da müsste ja alles Mögliche passieren. Aber dem ist leider gar nicht so. Also ich spiele fast lieber mit Gegenwind, nehme dann wirklich zwei Schläger mehr. Und,
ja, aber dann geht er auch vernünftig hoch, genau, steigt genau, der schön genau. Und so.
Ja, macht irgendwie mehr Spaß. So fühlt sich dann so ein bisschen unbefriedigend an.
So, jetzt geht es hier schwer bergauf.
Oh ja. Mhm. Ja, aber ein schönes Clubhaus, sieht wirklich wunderschön aus, ja, mit den Hecken und allem.
Und wie gesagt, die Gastronomie ist mittlerweile richtig top, das macht großen Spaß. So.
Also ich habe auf jeden Fall noch einen 25 Meter Putt bergauf, also doch viel zu kurz.
Super.
Ja, den nehme ich.
Ich hätte gedacht, er würde langsamer werden, weil es ja doch... erheblich bergauf geht.
Zug noch ein bisschen ran. Stört der Ball?
Nö.
Auch gut. Boah, gut, super Putt.
Aber mit dem Wetter haben wir ein bisschen Glück heute, ne?
Also ich wirklich, ich kann es nicht glauben. Als ich weggefahren bin, ich hätte mit allem gerechnet, dass wir...
Am besten reden wir gar nicht drüber.
Jetzt haben wir nur gleich ein bisschen Gegenwind. Wahrscheinlich denke ich mal, dass das nächste Loch jetzt mit Gegenwind geht.
Nee, jetzt geht es erstmal hier gleich. Auf die 10, die ist gemein für mich, weil die ist für Linkshänder einfach nicht geschaffen. Hier.
Okay. Aber du hast Lust, noch 9 Loch mit mir zu spielen?
Ja, natürlich.
Ja?
Klar.
Wunderbar.
Das waren die ersten 9 Löcher mit Bernd Stelter. Und da der Regen und die dunklen Wolken wunderbar an uns vorbeigezogen sind, sind wir natürlich auch noch auf die Back 9 gegangen. Und da kam nicht nur die Sonne raus, sondern auch, was für Bernd Stelter Luxus ist, warum es gut tut, ohne Grund zu anderen Menschen freundlich zu sein, dass er loslassen kann und warum in seinem Ferienhaus in Holland ein Schild hängt, auf dem steht »The older I get, the more people can kiss my ass«. Die Back 9 hören Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch auf meiner Homepage golfandtalk.com. Ich freue mich über Anregungen und Kritik und natürlich auch, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen. Vielen Dank an Tentacle Sync für die Unterstützung, an Adrian Hoffmann und Lars Brother für die Musik, an Marlies Schaum für ihre Stimme und vor allem an Bernd Stelter für seine Offenheit, seine Zeit und für den Spaß, den wir auf der Runde hatten. Mein Name ist Manuel Unger, bis bald bei den Back 9, den zweiten 9 Löchern mit Bernd Stelter.